Ich möchte alle herzlich begrüßen, besonders die, die neu dazugestoßen sind heute Nachmittag und natürlich alle, die über den Livestream uns zugeschaltet sind. Wir kommen heute Nachmittag zum zweiten Teil unserer Betrachtung von Sacharja. Wir haben letztes Mal hier in Rickenbach Sacharja 1 und 2 behandelt, zusammen mit einer allgemeinen Einführung in dieses Prophetenbuch. Das möchte ich nicht mehr wiederholen. Ich habe darum einfach in kleiner Schrift auf dem Skript ein paar Dinge von der Einleitung nochmals abgedruckt. Das große Thema des Buches Sacharja ist Gottes tröstliche Zukunftsabsichten für die Stadt Jerusalem. Die Stadt, die so viel leiden musste in der Vergangenheit, heute auch bedrängt wird von allen Nationen, aber Gott hat wunderbare Absichten mit Jerusalem. Wir haben gesehen, dass das Buch Sacharja aufgeteilt ist in zwei große Teile. Und in dem ersten Teil, Kapitel 1 bis 8, da finden wir in den Kapiteln 1 bis 6, 8 Nachtgesichter, 8 Träume, die der Prophet von Gott bekommen hatte. Da haben wir also bereits die ersten 3 Nachtgesichter in Kapitel 1 und 2 angeschaut. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 3, das vierte Nachtgesicht. Ich lese aus meiner eigenen Übersetzung der kleinen Propheten. Das habe ich auf dem Skript mit abgegeben. Das ist also auf dem Skript Seite 4. Jetzt schauen wir also Seite 4, 5 und so weiter parallel an mit den Notizen, die ich da zusammengestellt habe, stichwortartig auf den Seiten 1 bis 3. Das vierte Nachtgesicht behandelt das Thema, der Hohepriester wird gereinigt. Kapitel 3, Vers 1 bis 10. Und er ließ mich Jehoshua, den hohen Priester, sehen, stehend vor dem Engel des Herrn. Und Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zu dem Satan: Der Herr soll dich schelten, Satan. Ja, der Herr soll dich schelten, der Erwähler Jerusalems. Ist dieser nicht etwa ein Brandscheit, herausgerettet aus dem Feuer? Und Jehoshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Da hob er an und sprach zu denen, die vor ihm standen, indem er sagte: Schafft die schmutzigen Kleider von ihm weg. Und er sprach zu ihm: Siehe, ich habe deine Schuld vergeben und kleide dich in Feierkleider. Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Jehoshua, indem er sprach: So spricht der Herr der Heerscharen: Wenn du auf meinen Wegen wandelst und wenn du meine Anordnung beobachtest, so sollst du sowohl mein Haus regieren als auch meine Vorhöfe behüten. Und ich gebe dir Wege unter diesen, die dastehen. Höre doch, Jehoshua, du hoher Priester, du und deine Genossen, die vor dir sitzen, denn sie sind Männer der Vorbedeutung Denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich gelegt habe vor Jehoshua, auf einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Siehe, ich will seine Inschrift anfertigen. Spruch des Herrn der Heerscharen. Und ich will hinwegtun die Schuld dieses Landes an einem Tag. An jenem Tag, Spruch des Herrn der Heerscharen, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. In dieser Übersetzung der kleinen Propheten habe ich darauf geachtet, dass sie noch etwas wörtlicher ist als die alte Elbefelder. Und weiter habe ich darauf geachtet, dass die poetischen Verszeilen als solche sichtbar sind, drucktechnisch. Das meiste des Textes in den 12 kleinen Propheten ist poetisch. Das heißt, im hebräischen Text ist der Text aufgebaut in poetischen Verszeilen. Und normalerweise in den Bibelausgaben hat man das nicht so gedruckt, dass man die Verszeilen sieht. Damit spart man natürlich Platz. Also sonst wären die Bibeln noch dicker. Und man muss bedenken, ein Drittel des Alten Testaments ist poetisch. Also wenn man ein Drittel so drucken müsste, dass immer die Verszeilen sichtbar sind, das gäbe wirklich deutlich dickere Bibeln. Und so hat man das oft weggelassen. Aber zu erkennen, wo die Verszeilen beginnen, wo sie aufhören, ist ganz wichtig, um den Text zu verstehen. Wenn man ein bisschen das Gefühl bekommt, kann man das auch selber erkennen. Aber man muss wirklich Anleitung dazu haben, bis man so weit ist, um das wirklich ständig beim Lesen sofort selber zu merken. Und so habe ich das also hier versucht klarzumachen. Sieht man in den Versen 1 bis 6, A, da ist alles eigentlich noch Prosa. Darum ist der Text einfach so durchgehend. Und nachher, dort wo es heißt, so spricht der Herr der Heerscharen. Wenn du auf meinen Wegen wandelst, das ist alles poetisch. Also wie ein Gedicht auf Hebräisch. Nun, der Prophet beschreibt, im Traum sieht er den damaligen hohen Priester, Jehoshua. Im hebräischen Text heißt er hier Jehoshua, aber wenn man dazu liest in Esra, im Buch Esra, wo er ja zusammen mit erwähnt wird, mit den Propheten Sacharja und Haggai, dort wird er mit der Kurzform benannt. Also in Esra 5 zum Beispiel heißt er einfach Jeshua. Also Jeshua ist das gleiche wie Jehoshua. Das heißt, der Ewige ist Retter. Und die Kurzform Jeshua bedeutet das gleiche. Aber wir wissen, das ist dann die bekannte Form für den Namen des Messias. Jesus ist die griechische Aussprache dieses hebräischen Jeshua in der Kurzform. Aber das wird erst später im Text von Bedeutung sein. Dieser erste hohe Priester, Jeshua oder Jehoshua, war der erste hohe Priester im zweiten Tempel, der ja nach der Rückkehr aus Babylon, die babylonische Gefangenschaft endete 539 vor Christus, kam er zurück. Und das Erste, was sie gemacht haben, war ja, den zerstörten salomonischen Tempel wieder neu aufzubauen. Und so entstand der zweite Tempel. Und dieser erste Hohepriester war ein treuer Mann, ein treuer Hohepriester. Und als solcher vertrat er das damalige Volk Israel. Aus der Gefangenschaft in Babylon sind, wie wir aus dem Buch Esra erfahren, Kapitel 1 und 2, etwa 42.000 Männer heimgekehrt. um den Gottesdienst wieder aufzubauen. Wenn wir jetzt die Hochrechnung machen, die Frauen dazu, dann kommen wir auf rund 80.000. Und wenn wir da noch die Kinder rechnen, dann sind wir also bald bei 150.000 bis 200.000, die damals zurückgekehrt waren ins Land. Es war ein Überrest, kann man sagen. Von einem Volk, das in früheren Zeiten mehrere Millionen umfasste, nicht wahr? Etwa 200.000. Sie waren umgeben von verschiedenen Feinden, die sie bedrängten und hindern wollten beim Aufbau des Tempels. Und dann später wollten sie auch hindern im Buch Nehemia beim Aufbau der Stadtmauern von Jerusalem. Aber da sind wir schon zu weit. Hier ging es noch nicht um die Stadt, es ging um den Tempel. Und dieser Überrest, der da zurückgekehrt war, fühlte sich schwach und sah sich eben riesigen Problemen ausgesetzt, wie wir aus Esra 1 und folgende erfahren. Und dieser Überrest wurde, kann man sagen, durch den hohen Priester repräsentiert. Der hohe Priester war der Vertreter des Volkes Israel vor Gott. Und das sieht man ganz besonders in seiner Aufgabe am Yom Kippur. Am großen Versöhnungstag musste der hohe Priester ja mit einem Opfer ins Allerheiligste hineingehen. Und da erschien er quasi als Vertreter des Volkes Israel. Am Yom Kippur musste er, der hohe Priester, auch die gesamte Schuld des Volkes Israel im vergangenen Jahr bekennen und durch Handauflegung auf den Sündenbock symbolisch übertragen. So versteht man das. Also der hohe Priester, der Vertreter des Volkes Israel war. Und nun sieht Zacharja den hohen Priester vor dem Engel des Herrn, Vers 1. Und der Satan ist da, um ihn anzuklagen. Und der Engel des Herrn ruft dann gewissermaßen den Herrn an. Er sagt, der Herr soll dich schelten, Satan. Was für eine Situation haben wir hier? Wir stehen hier gewissermaßen vor dem Gerichtsthron Gottes. Der Satan steht auf der rechten Seite des hohen Priesters und klagt ihn an. Und er hat offensichtlich Grund, denn wir haben gesehen, in Vers 3 heißt es, und Jehoshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Das Volk war ein unwürdiges Volk. Und der Satan hatte also seine Gründe, um Israel, dargestellt in dem hohen Priester, vor Gott anzuklagen. Aber da gibt es einen Advokaten. Der Engel des Herrn setzt sich ein für Jehoshua und damit eben auch für Israel und spricht seine Sache gut. Jetzt müssen wir schauen, in Vers 1 habe ich im Skript, oder zu Vers 1 habe ich da ein paar Bemerkungen gemacht. Der Ausdruck der Engel des Herrn, auf Hebräisch Malach Adonai, ist wichtig, dass man ihn gut definiert. Malach heißt auf Hebräisch Engel, kann also diese von Gott geschaffenen, dienstbaren Geister bezeichnen. Aber Malach ist viel weiter gefasst. Das Wort ist das ganz normale Wort für einen Boten. Ein Beispiel, 2. Könige 1, da wird gesprochen über Boten des Königs von Israel. Und diese Boten werden genannt Malach. Das heißt einfach jemand, der gesendet ist, jemand, der geschickt wird. Wenn wir das Wort Engel hören, dann denken wir gerade eben an Engel, an dienstbare Geister. Jetzt ist es also eben fraglich, was haben wir hier zu verstehen unter dem Engel des Herrn? Nun ist ganz wichtig, dass man eben korrekt übersetzt, es muss nicht heißen, es darf nicht heißen, ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn. Malach Adonai, für Adonai steht natürlich im Hebräischen, stehen die vier Konsonanten J, H, W, H. Das ist der unaussprechliche Name Gottes, Yahweh, der ewig Seiende, der Unwandelbare. Aber in der Synagoge, aus Ehrfurcht, spricht man diesen Namen nicht aus, sondern ersetzt Adonai, Herr. Und darum habe ich auch hier im Skript, immer wo Yahweh steht, Herr mit großen Buchstaben gesetzt. So wie das eben in der Synagoge üblich ist und im Neuen Testament auch. Wenn im Neuen Testament zitiert wird aus dem Alten, wo der Name eben, der Eigenname Gottes, Yahweh, vorkommt, da steht an so vielen Stellen Kyrios, Herr. Das entspricht der Lesung in der Synagoge Adonai. Also der Heilige Geist bestätigt, dass es korrekt ist, so auf würdige Art von dem Ewigen zu sprechen. Und darum habe ich das einfach hier so mit Großbuchstaben angegeben. Nur noch nebenbei gesagt, der Name Yahweh wurde zwar in der Synagoge nicht ausgesprochen beim Vorlesen der Bibel, aber jeden Tag, wenn die Priester das Volk segneten im Tempel, im Zusammenhang mit dem Morgenbrandopfer, die Hände über den Kopf, 4. Mose 6, der Herr segne dich und behüte dich. Da haben sie tatsächlich den Namen Yahweh ausgesprochen im Tempel. Und das ging bis zum Jahr 70, da ging der Tempel unter. Und der hohe Priester musste am Yom Kippur, so war das üblich, zu 10 Gelegenheiten bei all diesen verschiedenen Arbeiten, die er vollbringen musste, den Namen Yahwehs aussprechen. Also bis ins Jahr 70 war das üblich im Judentum, einfach an sehr speziellen Gelegenheiten, das so auszusprechen. Und ja, der langen Rede kurzer Sinn. Warum heißt es nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn? Es ist so, es steht ja kein Artikel vor Engel. Der Engel wäre Ha-Malach. Aber es steht einfach Malach Adonai. Aber im Hebräischen ist das so, wenn ein Hauptwort vor einem Namen steht, vor einem Eigennamen, dann ist das Hauptwort ohne Artikel bestimmt. Also dann darf man nicht übersetzen, ein Engel des Herrn, sondern Malach Adonai ist der Engel des Herrn. Und das ist nun ganz wichtig, diese Person kommt im Alten Testament immer wieder vor. Das erste Mal in 1. Mose 16, ich meine mit dieser Bezeichnung, und da schlagen wir gerade auf, das ist diese Geschichte mit Hagar, die Hals über Kopf aus prekären familiären Problemen in die Wüste geflohen war und dort begegnete ihr der Engel des Herrn. 1. Mose 16, Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Das ist also nicht bei Arau. Sur bei Arau schreibt man mit UH, ja? Das ist ein Ort in der Negev-Wüste. Ja, der Engel des Herrn begegnet ihr dort. Und dann lese ich noch ein bisschen weiter. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Das sind zwei der wichtigsten Fragen Gottes an uns übrigens. Woher kommst du? Wohin gehst du? Ja, sie hätte sagen müssen, aus riesigen Problemen. Und ich weiß auch nicht, was aus mir werden soll. Ja, darum fragt er. Und diese göttliche Frage ist so wichtig. Woher kommst du und wohin gehst du? Als das Evangelium in den frühen Jahrhunderten nach England kam, da haben die Heiden dort den Missionaren, die vom Westland hergekommen waren, gesagt, als sie versammelt waren in einem Raum, die Fackeln brannten, das Fenster war geöffnet, die Nacht war dunkel. Es kam ein Vogel rein, schwirrte umher im Saal und ging dann auf der anderen Seite wieder hinaus in die dunkle Nacht. Da sagten die Heiden: Wir sind genauso wie dieser Vogel. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wenn ihr uns diese Fragen beantworten könnt, dann wollen wir Christen werden. Das war der Anfang des Christentums auf der britischen Insel. Ja, und so fragt er Magd Sarai: Woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach: Ich fliehe hinweg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Ismael, Gott hört, geben. Denn der Herr, hier steht Jahwe, hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildesel von Mensch sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete: Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Wie? Da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete. Ja, warum heißt es hier nicht, da nannte sie den Engel des Herrn, der zu ihr redete? Ja, jetzt sehen wir, der Engel des Herrn ist der Herr. Ist Jahwe, der ewig seiende, unwandelbare, ohne Anfang, ohne Ende. Aber die Engel, die sind alle Gottes Schöpfung, Gottes Werk. Die haben einen Anfang gehabt. Und zwar lesen wir in Kolosser 1, Vers 16, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Engel erschaffen hat. Die dort Fürstentümer, Gewalten und Throne genannt werden. Aber hier wird der Engel des Herrn Jahwe genannt. Und sie sagt: Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Jahwe, der sich offenbart, der sich sichtbar macht. Aber was heißt jetzt Engel, Malach, Bote? Also er ist von Jahwe gesandt, aber er ist Jahwe. Das ist geheimnisvoll, nicht wahr? Ja, dann müsste es ja in der Gottheit mehr als eine Person geben. Ja, natürlich. Das erklärt das Neue Testament ganz detailliert. Der Vater ist Jahwe. Der Sohn ist Jahwe. Der Heilige Geist, der ewige Geist ist Jahwe. Ja, also das ist schon alttestamentlich geoffenbart, dass eben in Gott drei Personen sind. Und das war darum auch im alten Judentum bekannt. Auch wenn das pharisäische Judentum die Drei-Einheitslehre, ich sage nicht Dreieinigkeit, das ist zu schwach. Nicht wahr? Einig ist man sich noch bald. Nicht immer. Aber schon bald mal, ja? Aber Drei-Einheit, das geht weiter als Einigkeit. Darum sage ich, die Drei-Einheitslehre des Neuen Testaments, die ist im Alten Testament so vorgegeben und war im Judentum auch bekannt. Man kann sie also aus den rabbinischen Schriften kann man die herleiten. Und gerade diese geheimnisvolle Person, der Engel des Herrn, das ist ein echtes Problem für alle Rabbiner, die die Dreieinheitslehre ablehnen. Wer ist diese Person? Er ist Jahwe, aber er ist unterschieden von Jahwe. Er ist der Gesandte Jahwes, aber er ist Jahwe. Ja. Das ist der Sohn Gottes im Alten Testament. Und das Neue Testament macht uns klar, Gott offenbart sich durch seinen Sohn. Darum sagt der Herr Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir lesen nicht, niemand kommt zum Sohn als nur durch den Vater. Ja? Weil Gott offenbart sich immer durch den Sohn. Und das ist auch der Grund, warum der Sohn schließlich in diese Welt kam und Mensch wurde. Weil Gott sich sichtbar macht durch den Sohn. Und darum diese Hagar, was die da erkannt hat, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Ist das verstanden? Gott macht sich sichtbar, und zwar durch den Engel des Herrn. Aber das ist der Jesus, der Sohn Gottes. Jetzt wird uns eben klar, was wir in Zacharja 3 im Traum sehen. Josua mit den schmutzigen Kleidern, er steht vor dem Sohn Gottes. Auf seiner rechten Seite der Satan, der ihn vor Gott, dem Richter, anklagen will. Aber der Engel des Herrn, und man könnte jetzt sagen, der Bote, der Gesandte des Herrn, er tritt hier als Advokat im Gericht auf. Der, der den Angeklagten verteidigt. Und jetzt muss ich noch erklären, das Wort Satan. Das ist ein hebräisches Wort, das wirklich bedeutet Ankläger. Das ist also im Hebräischen der technische Ausdruck für einen Ankläger vor Gericht. Und wenn hier steht, und Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen, das Wort im Hebräischen für anklagen ist Satan. Als Verb. Also der Ankläger stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. So steht das im hebräischen Text. Und nun wird klar, der Sohn Gottes ist der Verteidiger. Noch an dieser Stelle könnte jemand sagen, was Sohn Gottes? Wo steht denn schon, dass der Messias der Sohn Gottes sein soll? Dann kann man jedem Juden sagen, schlag mal auf. Sprüche 30. Okay? Sprüche 30. Und da sagt Agur, wenn Jake in Vers 4, wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde. Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Hat man's? Also der Schöpfer, Gott, der Schöpfer wird hier beschrieben und dann heißt es, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Seines Sohnes, Benno, heißt wirklich sein von seinem Sohn. Ich war, wenn ich sagen würde, mein Sohn hat gesagt, das geht nicht, weil ich habe drei Söhne. Ich müsste sagen, einer meiner Söhne hat gesagt. Gut, die haben schon einiges gesagt. Aber eben, ich kann nicht sagen, mein Sohn. Aber wenn hier steht, was ist der Name seines Sohnes, das bedeutet, er hat nur einen Sohn. Benno heißt nicht von einem seiner Söhne. Die Engel, die werden ja Söhne Gottes genannt. Zum Beispiel in Hiob 1 und 2. Die Benei Elohim. Warum? Weil jeder Engel wurde als Unikat direkt von Gott erschaffen. Das ist anders als bei der Menschheit. Gott hat direkt erschaffen Adam und dann Eva. Aber alle Menschen danach sind über Reproduktion, ja, des ersten Ehepaars und dann der nächsten Generationen entstanden. Aber die Engel sind vollumfänglich eine direkte Schöpfung Gottes. Und darum werden sie genannt Söhne Gottes. In der Mehrzahl. Aber hier wird gesprochen, was ist der Name seines Sohnes? Das ist der einzige Sohn. Das ist der Sohn von Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also das Alte Testament lehrt ganz klar schon die Dreieinheit Gottes und lehrt, dass eben eine Person in der Gottheit ist der Sohn, der ewige Sohn. Jetzt sieht man auch, Jesus Christus ist nicht erst durch seine Menschheit, Menschwerdung Sohn Gottes geworden. Natürlich, Psalm 2 spricht auch über ihn als Sohn Gottes. Heute, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, sagt Gott. Ja, der Jesus wurde von Gott gezeugt und im Mutterleib der Maria. Und so ist er als Mensch Gottes Sohn. Aber der Jesus ist in zwei Hinsichten Gottes Sohn. Als Mensch durch göttliche Zeugung, aber er ist in seiner Gottheit von Ewigkeit her Sohn. Und das ist eben dieser Sohn, der schon erwähnt wird vor seiner Menschwerdung in Sprüche 30, wo alttestamentlich gefragt wird, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Das ist der ewige Sohn. Übrigens, Johannes 16, Vers 27, da sagt der Herr Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum gehe ich zum Vater. Er ist nicht ausgegangen von Gott, der dann eben sein Vater geworden ist durch die Zeugung, sondern er ist von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Er war schon vor seiner Menschwerdung sein Vater, weil er eben der ewige Sohn ist. Und dieser ewige Sohn ist unser Advokat. 1. Johannes 2, schlagen wir auf. Erst Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Hier wird der Herr Jesus genannt, ein Sachwalter bei dem Vater. Sachwalter ist das ältere Wort im Deutschen für Advokat. Oder man könnte auch übersetzen Fürsprecher. Also das griechische Wort meint einen Advokaten, der sich einsetzt im Gericht für den Angeklagten. Und was macht ein Advokat? Und was ist ein Advokat? Das ist eine Person, die sich einsetzt für eine andere Person, aber so stark einsetzt, als wäre sie die andere Person. Der Unterschied, der Advokat kennt das Gesetz durch und durch. Und er sieht alle rechtlichen Gründe, die man vorbringen könnte zum Schutz des Mandanten, ja, wie man den Angeklagten nennt. Und wenn hier gesagt wird, wir haben einen Advokaten bei dem Vater, heißt das, dass der Herr Jesus sich für die Gläubigen so einsetzt, als wäre er sie selbst, um ihre Sache gut zu sprechen. Aber was soll man bei uns gut sprechen, wenn wir gesündigt haben? Nicht wahr? Johannes sagt, ich schreibe diesen Brief, damit ihr nicht sündigt. Damit wir nicht ein Leben in der Sünde führen. Aber dann sagt er, und wenn jemand gesündigt hat, und das ist übrigens hier die punktuelle Form, nicht wenn jemand dauernd sündigt, ja, so als Freude darauf hin, als Lebensstil. Nein, man kann das so sagen, wenn wir vor unserer Bekehrung gesündigt haben, dann war das fahrplanmäßig. Und als Gläubige müssten wir sagen, jedes Mal ist es ein Zugunglück. Ist krass ausgedrückt, nicht wahr? Ich will ja nicht irgendwie damit antönen, ja, Sünde in unserem Leben, das kommt so alle 5 Jahre mal vor. Nein, wir wissen die Wahrheit von Jakobus 3, Vers 1, seid nicht viele Lehrer, Brüder, denn wir alle straucheln oft. Aber wir sollten nie Sünde betrachten als etwas, das ist einfach mal so. Ja? Nein, sondern das ist der Grund, warum Johannes sich so sorgfältig ausdrückt. Aber ich schreibe auch dieses, auf dass wir nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, er sagt nicht, ja, das ist ja normal so und ziemlich fahrplanmäßig. Nein, er sagt, wenn jemand gesündigt hat. Und ein wahrer Gläubiger erweist sich als wahrer Gläubiger, wenn er jeden Moment, wo Sünde ins Leben kommt, wird er tief traurig. Und kann nicht einfach darüber hinweggehen. Das ist, wenn man das so erlebt, darf man das als ein klares Zeichen werten, dass man wiedergeboren ist. Neues Leben hat. Ja, und dann sagt er, wenn jemand gesündigt hat. Und wir sehen, er macht den Satz nicht weiter. Das ist ein angebrochener Satz. Wir haben einen Sachwalter, einen Advokaten bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. 7-mal wird der Herr Jesus im Neuen Testament der Gerechte genannt. Zum Beispiel auch in der Passionsgeschichte, da schickt Frau Pilatus jemanden zu ihrem Mann. Der Prozess ist am Laufen und sie sagt, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Denn viel habe ich um seinetwillen im Traum gelitten. Das war noch eine Meldung von Frau Pilatus. Die wusste, das ist der Gerechte. Jawohl, er ist der Gerechte. Und Johannes fügt hinzu, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die ganze Welt. Was heißt Sühnung? Das ist so ein schwieriges Wort. Es gibt so viele wichtige Schlüsselwörter in der Bibel, aber oft sind die Schlüsselwörter nicht klar. Und darum ist es wichtig in biblischer Lehre, dass man diese Begriffe immer wieder klärt. Was heißt Rechtfertigung? Was heißt Sühnung? Was heißt Versöhnung? Ist nicht das Gleiche. Sühnung, ich will es erklären. Sühnung bedeutet Stillung des Zornes. Also das Wort Hilasmos hier im Griechischen bedeutet Stillen des Zornes. Er hat den Zorn Gottes gestillt. Jetzt will ich erklären, was Sühnung bedeutet im Hebräischen. Also das war jetzt die Erklärung des griechischen Wortes. Im Hebräischen ist es das Wort Kippur oder Kippurim. Das kennen wir von 3. Mose 16 hier, von dem Yom Kippur, dem Tag eben nicht Versöhnung. Eigentlich dem Tag der Sühnung. Und Kippur kommt von einem Wort, das heißt als Wurzel Kafar, bedecken, zudecken. Das bedeutet, der Stellvertreter, das Opfer, am Yom Kippur wurden Opfer dargebracht, das stellvertretende Opfer bedeckt den Sünder und wird selber von dem Zorn Gottes gegen die Sünde getroffen. Aber der Eigentliche, der den Zorn verdient hat, der wird verschont, zugedeckt. Also sehen wir das alttestamentliche Wort, das neutestamentliche Wort, das passt wunderbar zusammen. Ich war am Yom Kippur, dort musste der Bock für das Volk geschlachtet werden. Und der zweite Bock musste in die Wüste gejagt werden, beladen mit der Sünde und dort verenden und sterben. Der Bock war unschuldig. Den Tod hat Israel verdient. Aber er deckt gewissermaßen Israel zu und das verdiente Gericht eines heiligen Gottes trifft den, der zudeckt. Und darum sagt also hier Johannes, wir haben einen Advokaten bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Er hat alles gut gemacht durch seinen Tod am Kreuz. Dort hat er den Zorn Gottes über die Sünde am Kreuz erlitten, und zwar nicht nur die Sünden bis zur Bekehrung. Ich war, als der Herr Jesus von dem Zorn Gottes getroffen war, in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott musste ihn verlassen, als er der Sündenträger war, und sein Zorn traf ihn, wie Jesaja 53,10 sagt, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Da hat der Herr Jesus den Zorn Gottes erlitten und am Schluss konnte er sagen, es ist vollbracht. Und da hat Gott eben nicht nur meine Sünden bis zur Bekehrung gerichtet. Mich gab es ja damals noch gar nicht. Ich war wirklich im Jahr 32 ein Nichts. Ich mag mich erinnern, als kleines Kind habe ich meine Mutter gefragt, wo war ich vor meiner Geburt? Und dann hat sie mir erklärt, du bist ein Nüterli gewesen. Ich habe es nie verstanden. Es klang so etwas wie Nudel, ja. Aber es ist Nüterli. Du warst, dich gab's nicht. Ein Nichts. Ja, und trotzdem hat Gott in seiner Vorkenntnis meine Sünden an dem Herrn Jesus gerichtet. Aber nicht nur die bis zur Bekehrung, sondern auch die bis zum heutigen Tag. Und auch die bis an mein Lebensende. Also er hat wirklich alles gut gemacht. Darum sagt Hebräer 10, mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden, die in ihrem Alltagsleben im Heiligungsprozess Fortschritte machen. Aber die hat er vollkommen gemacht. Das ist abgeschlossen. Wir sind in Christus vollkommen. Er hat also das ganze Problem gelöst. Das muss man sich vorstellen. Wir haben einen Advokaten, der sagen kann, was ist da mit Anklage? Ist alles geregelt. Vor Gott alles geregelt. Und jetzt schlagen wir auf, Offenbarung 12. Da werden wir versetzt in die Zeit nach der Entrückung. Und zwar gerade bevor die große Drangsal beginnt, die letzten 3,5 Jahre, bevor der Herr Jesus als Richter zurückkehrt. Ich lese in Offenbarung 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Der Drache wird in den Versen vorher erklärt, das ist der Teufel und der Satan. Das wird in den Versen danach gerade erklärt. Lesen wir. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht ob. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, mit Verweis auf 1. Mose 3, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführte. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgeworfen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Was erfahren wir hier? Der Teufel hat Zugang in den Himmel. Na gut, das wissen wir ja schon aus dem Buch Hiob. Da sind die Söhne Gottes, die Engel, vor Gottes Thron versammelt und da kommt auch der Teufel, der Satan, vor den Thron Gottes. Aber hier sehen wir seinen letzten Abgang aus dem Himmel. Es entsteht ein Kampf zwischen Michael, einem der höchsten Engel, die es gibt, ein Erzengel wird er genannt im Judasbrief, und den Engeln, die unter seinem Regiment stehen, sein Kontingent. Und da ist der Teufel. Und seine Engel, das sind eben Dämonen, die auch Zugang haben zum Thron Gottes im Himmel. Gibt es einen Kampf? Und jetzt sieht man, dass der Teufel nicht eine Art gegen Gott ist. Er wird durch einen anderen Engel besiegt. Michael und seine Engel besiegen den Satan. Und darum heißt es, und es wurde auch Es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welche Teufel und Satan genannt wird. Sie wurden geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und das ist definitiv, dann hat er keinen Zugang mehr zum Thron Gottes. Und er weiß, dass jetzt nach der prophetischen Offenbarung Gottes nur noch 3,5 Jahre zur Verfügung stehen, um zu toben. Und darum wird er so toben in der großen Drangsalszeit, dem letzten Weltkrieg, wie er noch nie getobt hat seither. Aber was lernen wir weiter? Also bis zum heutigen Tag hat er Zugang zum Thron Gottes. Und damals vor über 4000 Jahren, das Buch Hiob geht ja in diese Zeit zurück, da hat der Hiob angeklagt und hat gesagt, ja, Hiob ist nur so ein treuer, gläubiger Mann, weil es ihm so gut geht. So spricht er gegen ihn. Und sehen wir, hier haben wir gerade die beiden Ausdrücke, 12 Vers 9, welcher Teufel und Satan genannt wird. Satan ist das hebräische Wort, Ankläger. Also der Fachausdruck für den Ankläger, und zwar mit dem Nebensinn feindlicher Ankläger. Nicht nur Ankläger, sondern einer, der Feindschaft hat. Ja? Feindlich gesinnt ist, er klagt an. Und dann haben wir noch das Wort Teufel. Da steht im Griechischen Diabolos. Dia, durch. Und Bolos, das hängt übrigens zusammen mit unserem deutschen Wort. So einige Wortentwicklungen. Mit Ball. Also Diabolos heißt der Durcheinanderwerfer. Durcheinanderbringer. Aber das ist nur die Bedeutung von der Wortherkunft her. Diabolos im Griechischen bedeutet Verleumder. Das ist das normale Wort für Verleumder. Aber wir wissen das. Wenn einer in der Gemeinde verleumdet, dann gibt es immer ein Durcheinander. Da kann so ein Chaos entstehen. Am Schluss weiß man gar nicht mehr, was hat der gesagt, was hat der nicht gesagt und wie hat das ganz genau gemeint. Und die haben ja schließlich... Ja, genau. So funktioniert das mit Verleumdung. Und so sehen wir, er kommt vor den Thron Gottes, klagt an, verleumdet auch. Hiob ist nur gerecht, weil es ihm so gut geht. Ja gut, und dann hat Gott zugelassen, dass es ihm schlecht gehen konnte. Und es wurde deutlich, dass er immer noch treu festhält. Ja, und jetzt sehen wir, hier wird weiter uns enthüllt in Vers 10. In der Mitte, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also das zeigt, das ist eine Dauerbeschäftigung Satans. Er ist zwar auf Weltreisen. In Hiob 1 sagt Gott, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde. Also, Engel sind ja nicht allgegenwärtig, nur Gott. Wenn der Teufel in Kalkutta ist, dann ist er nicht in Rickenbach bei Winterthur. Und wenn er hier in Rickenbach ist, dann ist er eben auch nicht in New York. Aber er hat natürlich seine Engel, die Dämonen, und die sind weltweit stationiert. Ja? Und darum finden wir das Satanische auf der ganzen Welt. Aber eben, er streift umher auf der Erde und hat ein Interesse dauernd, auch vor den Thron Gottes zu kommen, um die Gläubigen anzuklagen. Berechtigt oder unberechtigt? Beides. Das ist in Teufel und Satan ist beides ausgedrückt. Aber hier in Sacharja 3 sehen wir jetzt, der Satan hat ein Interesse, er hasst Israel. Und er klagt Israel an. Und niemand kann sagen, ja, Israel ist ein heiliges Volk. Nein, der Hohepriester Jehoshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Und das ist auch heute so. Satan hasst Israel, auch heute. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber man muss ja Israel nicht immer für alles verteidigen. Ja, natürlich. Da werden auch Fehler gemacht. Die Schweizer Politiker, die machen auch ganz viele Fehler. Und die deutschen Politiker, die machen ganz viele Fehler. Und so weiter, ja? Was sagen die? Man muss doch, Israel macht halt wirklich... Was? Die Schweiz macht wirklich? Deutschland macht wirklich? Ja. Aber der Punkt ist der. Satan hasst Israel und will darum gegen Israel sprechen. Und die, die mitsprechen, das sind Leute in seinem Gefolge. Aber hier sehen wir den Advokaten, den Sohn Gottes, der verteidigt. Und jetzt ist doch interessant, in Vers 1 heißt es, er ließ mich Jehoshua, den hohen Priester, sehen, stehen vor dem Engel des Herrn. Und Satan stand zu seiner Rechten, das heißt zur Rechten von Jehoshua, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zu dem Satan, der Herr soll dich schelten, Satan. In Vers 2 steht nicht, der Engel des Herrn sprach. Aber es ist diese Person. Und wir sehen, dass eben mehr als eine Person in Gott ist. Der Herr sagt zu Satan, der Herr soll dich schelten, Satan. Merken wir, der Verteidiger ist der Herr. Und er sagt, der Herr, der Richter, der Vater soll den Satan schelten. Das erinnert uns übrigens an diese Verse im Judasbrief, wo steht, dass der Engel Michael, der Erzengel Michael, einen Wortstreit hatte mit dem Teufel über den Leib Moses. Und der Erzengel Michael hat nicht irgendwie ein Scheltwort gegen Satan verwendet, sondern er sagte, der Herr schelte dich. Ja, schlagen wir auf, wie es genau formuliert ist. Judas Brief, Vers 9. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht ein lästendes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern, was sie nicht kennen, und so weiter. Nur ganz kurz, wir wissen ja aus 5. Mose 34, dass nachdem Mose gestorben war, hat Gott ihn begraben. Eine unglaubliche Ehre. Gott hat Mose begraben und dann sagt 5. Mose 34, dass sein Grab nicht bekannt ist. Gott wollte Israel schützen vor Götzendienst und vor Pilgerreisen. Pilgerreisen führen oft zu Götzendienst. Dass Israel nicht einen Götzendienst macht aus dem Leib Moses im Grab. Und darum sollte das nicht bekannt werden. Aber der Teufel hat natürlich ein Interesse, Israel kaputt zu machen. Er hasst alle Menschen, übrigens nicht nur Israel. Er hasst auch die Schweiz. Und er hasst auch Amerika. Und zwar in Johannes 8, Vers 44 nennt der Herr Jesus ihn der Menschenmörder von Anfang an. Wenn er könnte, würde er uns alle umbringen. Die Tatsache, dass wir noch leben, ist, weil Gott gesagt hat, nein, gibt es nicht. Aber er hasst alle und er hasst Israel und darum wollte er Israel zu Götzendienst verleiten, damit Gott sie nachher straft dafür. Aber der Engel Michael, der, so steht das in Daniel 12, Vers 1, als Engel besonders eingesetzt ist für Israel, der hat da Widerstand geleistet und gesagt, der Herr schelte dich. Aber hier ist interessant, eben, dass es heißt, der Herr, Jahwe, sprach zum Satan, Jahwe soll dich schelten, Satan. Das ist also der Sohn Gottes, der selber der Ewige ist, ohne Anfang, ohne Ende. Aber er setzt sich hier ein als Advokat für Israel. Und setzt sich ein gegen Satan, der eben feindlich gegen Israel vorgehen will. Aber das können wir jetzt also auf uns übertragen. Dasselbe tut er auch bei uns. Er ist ständig da und klagt uns vor Gottes Thron an. Und wir wissen, er hat Gründe. Aber wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und dann, wenn der Teufel sagen würde, und das ist ein Kind Gottes. Und wie der jetzt mit seiner Frau gesprochen hat, das geht absolut nicht. Und der Jesus sagt nicht, natürlich, das ist alles nicht so schlimm und der hat ja auch zu wenig geschlafen. Nein, So geht das nicht. Aber er kann sagen, ja, und auch für diese Sünde bin ich gestorben. Habe alles gut gemacht. Es gibt keine Möglichkeit, ihn wieder in die Hölle zu bringen. Es gibt, wie Römer 8, Vers 1 sagt, daher ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und so spricht der Herr unsere Sache gut. Und jetzt sehen wir noch weiter, in Vers 2. Der Herr sprach zu dem Satan, der Herr soll dich schelten, Satan. Ankläger, heißt das. Er nennt ihn nochmal, um ihm klarzumachen, wie übel seine Vorgehensweise ist. Ja, der Herr soll dich schelten, der Erwähler Jerusalems. Ich habe das wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen. Oft wird übersetzt, der Jerusalem erwählt hat. Das ist auch korrekt. Aber es ist im Hebräischen wirklich ein Name Gottes. Gott ist der Erwähler Israels, Jerusalems hier. Und das bedeutet, also Gott hat wunderbare Pläne mit Israel und mit der Hauptstadt Israels, mit Jerusalem. Das betont der Herr Jesus. Und dann sagt er, ist dieser nicht etwa ein Brandscheit, herausgerettet aus dem Feuer? Und Jehoshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Israel war gewissermaßen wie ein Holzstück, das noch rauchte. Ja? Also Israel hätte damals nicht sagen können, ja, wir sind halt wirklich ein wunderbares Volk, wie wir uns aufführen und das, unser Zeugnis, das wir haben. Nein, es war ein schwacher Zustand, geistlicher Zustand. Aber das wird eben hier dargestellt durch diese schmutzigen Kleider des hohen Priesters. Aber jetzt lesen wir weiter, Vers 4, da hob er an, er bezieht sich wieder auf den Engel des Herrn, auf Jahwe, den Sohn. Da hob er an und sprach zu denen, die vor ihm standen, indem er sagte, schafft die schmutzigen Kleider von ihm weg. Er setzt sich ein, dass unser Zustand in Ordnung kommt. Also der Herr Jesus wird nie als Advokat eben sich so aufführen, wie manche Star-Advokaten sich aufführen. Ja? Ein Star-Advokat ist einer, der kann einen Terroristen sauber waschen vor Gericht. Und die das schaffen, das sind die Besten und die werden am besten bezahlt. Und die kommen dann für ganz schwierige Prozesse, werden die wieder gerufen. Das ist eine üble Sache. Ja, aber der Herr Jesus sagt, jawohl, das war nicht recht. Aber ich habe dafür bezahlt. Und weiter ist der Herr Jesus bemüht, dass wir wieder zurechtkommen. Und das ist auch eine Tätigkeit, die er als Advokat hat. Kann man vergleichen, ein Advokat, der muss dann mit seinem Mandanten wieder so zusammensitzen. Und dann werden einige Dinge besprochen, die darf niemand anders wissen. Das ist nur bekannt zwischen dem Mandanten und dem Advokaten. Nicht wahr? So geht das. Und das kann dann oft sein in unseren Gerichten, dass der Advokat sagt, schauen Sie, sagen Sie das ja nicht. Und da müssen Sie einfach nichts sagen. Und wenn der Richter fragt, wie war das dort, nichts sagen. Einfach sagen, Aussageverweigerung. Ja? Der gibt so die Tricks, was muss man machen, damit man am Schluss reingewaschen wird. Aber der Herr Jesus, er will uns durch sein Wort, wenn wir sein Wort lesen, Dinge aufzeigen, dass wir erkennen, ja, das war nicht richtig. Das war wirklich falsch. Und dass wir unsere Sünden bekennen. Und das steht gerade da in 1. Johannes 2. Gerade ein bisschen zurück. Nämlich 1, Vers 9. Es ist wichtig, dass man den Zusammenhang hier sieht. 1. Johannes 1, ich lese schon von Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn wir sagen, wir haben gar keine sündige Natur mehr. Als Gläubige ist das weg. Das ist totaler Selbstbetrug. Natürlich haben wir die sündige Natur in uns und die spüren wir jeden Tag. Und die will uns antreiben, die spüren wir als Drang zum Bösen und die will uns zum Sündigen anleiten. Und dann heißt es aber weiter, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also der Jesus macht uns durch sein Wort klar, wo wir Dinge aufdecken müssen vor Gott und in Ordnung bringen, damit eben das Verhältnis zum Vater wieder gereinigt wird. Und das steht in Gegenwartsform, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jetzt könnte einer sagen, jetzt haben wir doch aber gerade vorhin behandelt, der Jesus hat alle unsere Sünden damals getragen und gesühnt. Ja, dann ist ja alles schon vergeben. Ja, natürlich ist alles schon vergeben. Darum heißt es in Kolosser 2, indem er alle unsere Sünden vergeben hat. Wir müssen das aufschlagen, das ist so wichtig. Kolosser 2, und man muss gut schauen auf den Zusammenhang. Vers 13. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt die uns entgegende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Alle Vergehungen vergeben hat. Das ist im Griechischen ein Aorist. Das heißt, eine Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen, punktuell. So, vergeben hat. Welche Sünden? Alle. Was ist alles? In einem Gerichtsprozess in Amerika wurde definiert, was bedeutet das Wort all, alles. The word all includes everything, but excludes nothing. Das Wort alles schließt jedes Ding ein und schließt kein Ding aus. Wenn hier steht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, dann heißt das, dass alle Sünden eingeschlossen sind und keine Sünde ausgeschlossen ist. Alle Sünden bis zur Bekehrung, alle Sünden jetzt, alle Sünden bis zu meinem Lebensende. Ja, dann könnten manche Depressionen an den Nagel hängen. Ich meine jetzt nicht alle Formen von Depressionen, ja, aber gewisse Formen von Depressionen hängen damit zusammen, dass man nicht wirklich völlig die völlige Vergebung in Anspruch nimmt im Glauben und ständig an der Vergangenheit herumhängt. Alles vergeben. Ja, jetzt ein kleiner, aber hier steht, unsere Sünden bekennen, dass er uns die Sünden vergibt, Gegenwartsform. Und zwar, hier ist ein Durativ, immer wieder vergibt und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, ich kann das an einem Beispiel klar machen, worum es geht. Das sind zwei Arten von Vergebung. Wir haben eine grundsätzliche Vergebung, wenn wir uns bekehren und wiedergeboren werden. Dann löscht Gott alles aus. Er hat auf immer da vollkommen gemacht. Hebräer 10. Unser Verhältnis als Menschen vor Gott ist geordnet für Zeit und Ewigkeit. Aber was ist jetzt, wenn ich als Kind Gottes eine Sünde begehe? Ja, dadurch wird die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn getrübt. Das ist immer so. Und das ist auch, wenn man kleine Kinder hat, da erlebt man das dauernd, mit größeren übrigens auch. Aber ich spreche jetzt nur von kleinen. Wenn ein kleiner Sohn sich nicht recht aufführt, dann kann man als Vater nicht so tun, wie wenn nichts wäre und wir machen zusammen fröhliche Spiele und so weiter und machen Späße miteinander. Das geht nicht. Da ist etwas da. Da ist etwas zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber wenn der Sohn einsichtig wird, und es tut ihm leid, dann sagt der Vater, es ist gut. Ja, das ist vergeben. Ja, aber der Vater hat ihm schon längst vergeben. Grundsätzlich, im Herzen. Die Vergebung war schon da. Aber jetzt ganz praktisch, so dass das Verhältnis auch wieder in Ordnung kommt. Das kommt erst dann gut, wenn der Sohn das auch einsieht und darüber gesprochen wird und dann wird es bereinigt. Und so ist es eben auch. Es gibt zwei Arten von Vergebung. Ganz grundsätzlich, das haben wir. Durch die Bekehrung, durch den echten Glauben an den Herrn Jesus. Aber jetzt im konkreten, praktischen Leben, und dafür ist der Sachwalter zuständig. Und er wirkt, damit wir da einsichtig werden. Und dann bekommen wir immer wieder die Vergebung. Aber das ist eben diese praktische Vergebung. Ich habe jetzt ein Beispiel mit einem Kind genommen, aber ich kann auch ein Beispiel aus der Gemeinde nehmen. Da hat sich ein Bruder gegen einen anderen Bruder versündigt. Und wie muss jetzt der andere umgehen mit dieser Sache? Soll er ihm vergeben, dann, wenn er zurückkehrt? Ja, erst dann vergebe ich ihm. Wieso? Das steht so in der Bibel. Wo? Lukas 17. Und kehrt er 7-mal am Tag zu dir zurück und sollst du ihm vergeben. Ja, wenn er zurückkommt, dann vergebe ich ihm. Aber so nicht. Aber was ist eine grundsätzliche Vergebung? Wie kann man dann beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Das ist doch ganz normal. Der Jesus sagt in Markus 11, wenn ihr da steht im Gebet, so vergebet, wenn ihr etwas habt gegen einen anderen, damit die Gebete nicht verhindert werden. Also wir müssen eine grundsätzliche Vergebungsbereitschaft haben im Herzen. Aber natürlich, das Verhältnis mit diesem Bruder, der sich da so aufgeführt hat, das ist getrübt. Ja, man kann nicht so tun, ist das, ja, wie wenn alles toll wäre. Das wäre doch eine Art Heuchelei. Aber weiter lieben und im Herzen vergeben. Und wenn der kommt und sagt, das war wirklich nicht recht. Ja, natürlich. Und aber dann ist das Verhältnis wieder geordnet. Und der Umgang ist dann wieder unbeschwert. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und darum geht es hier, wenn der Sachwalter, der Advokat, der Jesus sich für uns einsetzt. Und das ist so schön hier. Er sagt also, schafft die schmutzigen Kleider von ihm weg. Und er sprach zu ihm, siehe, ich habe deine Schuld vergeben. Und kleide dich in Feierkleider. Wer ist diese Person? Diese Person kann Sünden vergeben. Ja, die Pharisäer, die hatten schon recht in Markus 2, als der Herr Jesus dem Gelähmten gesagt hatte, deine Sünden sind dir vergeben. Anstatt ihn zu heilen, hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer regen sich, sagen nichts. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Als nur einer, Gott. Richtig! Nur Gott kann vergeben. Sie haben sich gesagt, er lästert. Nur Gott kann vergeben. Anstatt Logik. Er ist Gott. Und darum kann er Sünden vergeben. Das ist es. Der Messias ist Gott und er kann Sünden vergeben. Der Engel des Herrn ist Gott von Ewigkeit her. Und darum kann er sagen, siehe, ich habe deine Schuld vergeben. Wörtlich vorübergehen lassen. Und kleide dich in Feierkleider. Jetzt darf er die hohenpriesterlichen, herrlichen Kleider anziehen. Zum Schmuck und zur Herrlichkeit, sagt 2. Mose 28. Und der Prophet setzt sich auch ein. Sehen wir, die anderen Gläubigen können sich auch einsetzen. Die spielen da auch eine Rolle. Der Prophet sagt, und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Ja, das ist der hohepriesterliche reine Kopfbund aus Weiß. Weißer Leinen, weißem Leinen. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Er überwacht das alles. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Jehoshua, indem er sprach. Und jetzt kommt das Poetische. So spricht der Herr der Heerscharen, wenn du auf meinen Wegen wandelst und wenn du meine Anordnung beobachtest, so sollst du sowohl mein Haus regieren, das heißt den Tempel, als hoher Priester soll er da regieren, als auch meine Vorhöfe behüten. Und ich gebe dir Wege unter diesen, die da stehen. Ich habe in der Fußnote erklärt, Fußnote 7, das heißt, ich gebe dir einen freien Zugang zu meinem Tempel unter den anderen Priestern, die da dienen. Und jetzt kommt, nachdem also Gott grundsätzlich diesem ersten hohen Priester sagt, es ist jetzt deine Verantwortung, dass du diesen Hohepriesterdienst für Israel treu ausübst. Und dann kann ich diesen Dienst auch segnen. Aber jetzt, was da kommt in Vers 8, das geht über ihn hinaus. Höre doch, Jehoshua, du Hohepriester, du und deine Genossen. Ich habe bei Genossen eine Fußnote gesetzt. Das heißt, du und deine Priesterkollegen. Ja, die sind hier eben auch gesehen, die vor dir sitzen. Denn sie sind Männer der Vorbedeutung. Ich habe in der Fußnote erklärt, das hebräische Wort bedeutet Vorbedeutung oder auch Zeichen, Wunder, Vorbild. Also Priester und auch der hohe Priester selber, die haben eine geistliche, symbolische Bedeutung, die auf etwas anderes hinweist. Und zwar werden wir sehen, die weisen hin auf den, der einmal kommen sollte, um als Priester sich selber zum Opfer zu geben. Priester und der hohe Priester sind ein Hinweis auf den kommenden Messias, der das Problem der Sünde lösen wird. Darum sind sie Männer der Vorbedeutung. Und jetzt wird erklärt, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Wenn in der Bibel steht, siehe, das kommt ja immer wieder vor, dann ist das ein Wort, hine, um die Aufmerksamkeit beim Lesen zu erhöhen. Ja, man soll ja beim Bibellesen immer aufmerksam sein, ja? Aber an gewissen Stellen setzt der Heilige Geist dieses Wort siehe ein. Und da müssen wir jedes Mal, wenn das kommt, unsere Aufmerksamkeit ganz besonders erhöhen. Im Französischen sagt man immer wieder voilà, ja? Und das ist ganz, ganz normal, aber das ist eben ein Wort, um die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu erhöhen. Und das war so ein Problem, als ich begann, Spanisch zu lernen. Das Wort voilà, das ist so ein wichtiges Wort, ja? Und dann sagte ich immer wieder mal zwischendurch, aquí. Und die sagt mir, das sagt man nicht. Das ist nicht Spanisch. Aber ich habe das aus der Bibel gelernt. Da steht immer, aquí, ja? Aber das ist eben Bibelspanisch. Aber so spricht man nicht Spanisch. Das muss man auf andere Art machen, so Aufmerksamkeit erhöhen. Und ist es korrekt, sage ich das richtig? Es ist nicht normal, dass man das so sagt. Ja, also er ist Muttersprachler in Spanisch, er weiß es ganz genau. Aber in der Bibelsprache ist das so. Siehe, jetzt müssen wir aufpassen. Ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Und das ist eine Prophetie auf den Messias. Das haben auch die Rabbiner im alten Judentum schon erkannt. Ich habe eine Fußnote dort dazu gesetzt. Diese Stelle wird in der rabbinischen Literatur auf den Messias gedeutet. Als Beispiel habe ich angegeben, Targum Jonathan, Sacharja 3, Vers 8. Dort in der aramäischen Übersetzung, in jeder Rabbinerbibel ist das drin, wird gerade noch der Titel Meschicha eingefügt. Siehe, ich will meinen Knecht, den Messias, kommen lassen. Spross genannt. Kommen lassen. Also das ist der Messias, der Knecht Gottes sein wird. Gott in Treue dienen wird. Aber hier wird er genannt Spross. Als Name. Wir werden sehen, in Sacharja 6, Vers 11 kommt das nochmals vor. Siehe ein Mann. Sein Name ist Spross. Und auch dort haben die Rabbiner gesagt, das ist der Messias. Er wird Spross genannt werden. Jetzt muss man sich das vorstellen, als der Herr Jesus hier auf Erden auftrat, obwohl er in Bethlehem geboren worden war, hat man ihn nicht genannt, Jesus den Bethlehemiter. Yeshua Bet Halachmi, das wäre Jesus der Bethlehemiter. Nein, man hat ihn genannt, Jesus den Nazaräer, Jesus von Nazareth. Warum? Weil eben nach der Flucht nach Ägypten, da sind die Eltern mit dem Kind wieder zurückgekommen ins Land und die gingen dann eben nicht nach Bethlehem, um Wohnsitz zu nehmen, wie Josef das ursprünglich wollte, sondern die gingen wieder in den Norden nach Nazareth, in diese verachtete Stadt Nazareth, die nicht mal im Alten Testament vorkommt. Und das war schon ein Nest vor 2000 Jahren. Es gab Leute in Nazareth, die wohnten in Höhlen. Ja, Steinzeit ist alle Zeit. Ja, darum versteht man auch, warum eben ein Nathanael sagt in Johannes 1, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ausgerechnet in diese verachtete Stadt ging der Herr Jesus, wuchs dort auf, bis er 30 Jahre alt war und dann begann er zu predigen und war bekannt als Jesus der Nazaräer. Nun, das Wort Nazareth kommt von Hebräisch Nezer. Das erkläre ich da in der Fußnote, ja? Kann man alles dann für sich nochmals nachlesen. Sowohl bei der Bibelübersetzung als auch da auf Seite 1 zu Vers 8. Nezer bedeutet auf Hebräisch Spross oder Zweig. Und ist übrigens verwandt mit einem arabischen Wort, das bedeutet grün sein. Also es meint ein Spross, der grün ist. Nun, der Herr Jesus sagt in Lukas 23, als er nach Golgatha ging, wenn man dieses, er sagt den Töchtern Jerusalems, weine über euch und eure Kinder. Denn wenn man dies an dem grünen Holz tut, was wird geschehen an dem dürren? Er vergleicht sich dort mit grünem Holz. Ja? Und eben Nazareth kommt von Nezer, Spross, Zweig. Man könnte das auf gut Deutsch wiedergeben mit Sprosslingen. Und darum, indem man sprach von Jesus, den Nazaräer, Jesus von Nazareth, dann nannte man ihn jedes Mal Spross. Obwohl im Hebräischen hier steht Zemach für Spross. Aber es ist gleich ein anderes Wort, ein Synonym für Nezer. Und der Text sagt, er wird Spross genannt werden. Und tatsächlich, man hat ihn Nazaräer genannt und nennt ihn bis heute. Und übrigens oft, gerade die, die so distanziert sind, die sagen, Jesus von Nazareth. Ja? Die würden ja nie sagen, der Herr Jesus. Ich glaube, wenn man Herr Jesus sagt, das ist jedes Mal ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis. Ich stehe unter seiner Herrschaft, mein Leben gehört ihm. Die Ungläubigen können nicht so sprechen. Die sagen, Jesus von Nazareth. Dann muss man sagen, wissen Sie, jetzt haben Sie gerade wieder die Prophetie der Bibel erfüllt. Wie? Ja. Der Messias soll so genannt werden und sie nennen ihn so bis zum heutigen Tag. Und dann geht's weiter. Denn siehe der Stein, den ich gelegt habe vor Jehoshua. Auf einen Stein sind 7 Augen gerichtet. So geheimnisvoll. Und dabei ist es so einfach, um zu verstehen. Das muss man sich mal ganz konkret vorstellen. Der hohe Priester am Yom Kippur. Er geht mit diesen speziellen Yom Kippur-Kleidern, alles weiß. Auch der Gürtel weiß. Die normalen Priester haben 4 Farben an Gürtel, sonst ist alles weiß. Aber der hohe Priester am Yom Kippur, 3. Mose 16, alles ist weiß, auch der Gürtel. Und er geht durch den Scheidevorhang hinein ins Allerheiligste, vor die Bundeslade. Einmal im Jahr. Und er steht da, wo steht er? Auf dem Felsen. Denn das Allerheiligste war gebaut auf diesem Felsen, der heute im Felsendom ist, in Jerusalem. Die Muslime haben, nachdem sie 638 nach Christus, das war kurz nach dem Tod von Mohammed, 632, da sind sie von der saudischen Halbinsel nach Norden gestoßen und haben alles erobern wollen für den Islam mit dem Schwert. Und die sind bereits 638 nach Jerusalem hineingekommen, haben mit dem Schwert Jerusalem erobert und bald darauf haben sie den Felsendom bauen lassen, extra auf den Felsen, wo das Judentum bis zum Jahr 70 das Allerheiligste hatte. Und darum ist diese Moschee, ja, viele sagen, das ist keine Moschee, ist ein Anbetungsort, ein muslimischer Anbetungsort, genau rund um den Felsen gebaut, um diesen Felsen zu besetzen. Aber dort sieht man heute noch die Vertiefung für die Bundeslade, die schon Salomo gemacht hatte nach 1. Könige 6 und 8. Einen Ort hatte bereitet im Allerheiligsten, im Sprachort, um dahin die Lade des Bundes zu setzen. Heute dürfen Nicht-Muslime nicht mehr rein in den Felsendom, aber ich war schon vorher drin, wiederholt. Ich habe es gesehen. Also das ist bis zum heutigen Tag da. Und das heißt also, wenn der Hohepriester vor der Bundeslade stand, an Yom Kippur, um mit dem goldenen Gefäß, mit dem Blut des Opfers, musste er einmal sprengen auf den Deckel der Bundeslade und siebenmal auf den Boden vor der Bundeslade. Er musste den Felsen besprengen. Ja? Siebenmal. Und so stand er auf diesem Felsen, und um Vergebung Gottes zu bekommen, musste Blut fließen, musste Blut auf diesen Felsen gesprengt werden. Und da kann man übrigens gleich erklären, was ein Fundamentalist ist. Das ist einer, der weiß, ich kann vor Gott nur stehen auf der Grundlage des Blutes des Opfers. Siebenmal. Und Gott braucht nur einen Sprenger auf die Bundeslade. Wir müssen immer wieder Bestätigung haben. Ja, es ist wirklich vergeben. Ja, es ist wirklich gut. Darum siebenmal. Aber so steht er auf diesem Felsen. Und jetzt wird auch klar, was es da heißt. Denn siehe, der Stein, den ich gelegt habe vor Jehoshua. Auf einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Ich war in Offenbarung 5, wird der Herr Jesus beschrieben als das Lamm Gottes mit sieben Augen. Und das bedeutet die Allwissenheit Gottes. Er ist der Allwissende. Und Gott schaut auf diesen Ort. Für ihn ist er so wichtig. Ich habe noch hinzugefügt in der Fußnote, 2. Chroniker 6, Vers 20, 7, Vers 16. Und da wird klar gemacht, dass Gottes Augen über diesen Ort, über den Tempelplatz geöffnet sind. Für Gott ist dieser Ort so wichtig. Jetzt versteht man, warum eben für Satan dieser Ort auch wichtig ist. Weil er alles streitig machen will. Ja, und also Gott schaut auf diesen Felsen und er schaut auch auf das Blut des Opfers und kann darum Israel vergeben. Und darum kann der Engel des Herrn sagen, ich habe deine Schuld vergeben. Und jetzt geht es weiter. Siehe, ich will seine Inschrift anfertigen. Spruch des Herrn der Heerscharen. Ich habe eine Fußnote geschrieben. Nach rabbinischer Überlieferung besaß der Stein des Allerheiligsten eine Inschrift, die auch den Gottesnamen Jahwe enthielt. Ja. Jetzt müsste man im Felsendom alles wegmachen rund um den Felsen. Die haben ja den Felsen so eingerahmt mit Holzkonstruktion, müsste man alles abreißen. Und dann könnte man die Inschrift wieder finden. Ach, das wäre toll, ja. Aber das gäbe dann Riesenprobleme. Ja, also, dieser Fels hat tatsächlich eine Inschrift. Und übrigens, in 2. Timotheus 2, da lesen wir doch von dem Haus Gottes, dem großen Haus Gottes. Und dann heißt es, das Haus Gottes hat einen festen Grund. Ich schlage auf, 2. Timotheus 2, Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht. Das ist der Fundamentfelsen des Tempels. Jetzt übertragen auf die Gemeinde, die eben heute der geistliche Tempel Gottes ist. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Das ist diese doppelte Inschrift des Felsens des Allerheiligsten. Und sieht man, zweimal kommt der Name Herr vor, was hinweist auf Jahwe. Wie die rabbinische Überlieferung sagt, dass der Gottesname da eingeschrieben ist auf dem Felsen. Also der Herr kennt, die sein sind. Er weiß, welche echt bekehrt sind und welche nicht unter all den Christen. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Wenn jemand sich zu dem Herrn Jesus bekennt, dann soll er es auch zeigen durch sein Leben, dass er sich vom Bösen trennt. Dann kann man erkennen, ob er ein wahrer Gläubiger ist oder eben nur ein Bekenner. Ja, das zu dieser Inschrift. Siehe, ich will seine Inschrift anfertigen. Spruch des Herrn der Heerscharen. Und jetzt kommt eine Verheißung. Und ich will hinwegtun die Schuld dieses Landes an einem Tag. Aber hier in der Zukunftsform. Und das ist ein Hinweis, wenn der Messias kommt, der Nazaräer, dann wird er an einem Tag alle Schuld wegtun. Und das ist genau das, was wir in Hebräer 9 lesen. In Hebräer 9 und 10 wird der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, behandelt. Und ich lese Vers 10. In dieser Bibel sieht man die Verse nicht mehr. Dann kann man ja eine ganze Bibel aufschlagen, wo die Verse noch dabei sind. Und zwar Vers 26. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das ist so gewaltig. Der Jesus ist gekommen, um die Sünde abzuschaffen durch sein Opfer. Ich habe gesagt, alles ist in Ordnung gebracht worden. Er hat den Zorn Gottes getragen über alle Sünden meines Lebens. Und das kann jeder Wiedergeborene so von sich bezeugen. An einem Tag, an diesem Karfreitag, hat er die Sünde abgeschafft durch sein Opfer. Und das Schöne ist, beim Yom Kippur, 3. Mose 16, wurde für die Priesterfamilie immer und für die Priester ein Stier dargebracht. Für das Volk die zwei Böcke, der eine wurde geschlachtet, der andere in die Wüste gejagt. Für die Priester ein Stier. Der Stier ist das größte Tieropfer in der Bibel. Und Stier heißt auf Hebräisch Paar. Und das ist so schön am Hebräischen. Hebräisch ist, was die Wortherkunft anbetrifft, extrem durchsichtig. Und zwar darum, auf Deutsch, wenn jemand mich fragen würde, warum heißt der Stier Stier? Muss man einen Etymologie-Duden nachschauen. Da wird erklärt, wie man das Wort herleiten kann von früher her und was da die Grundbedeutung war. Aber es ist nicht offensichtlich. Wir sagen Stier, wir sagen Tisch, wir sagen, wir sagen einfach so, wie wir es gelernt haben. Auf Hebräisch ist das ganz einfach. Die meisten Wörter gehen zurück auf Wurzeln mit drei Konsonanten. Und wenn man AA einsetzt zwischen die Konsonanten, dann hat man ein Verb. Zum Beispiel Paar kommt von Parar, niedertreten, annullieren. Ja, jetzt verstehen wir, der Stier. Ja, wenn der loslegt, Kopf nach unten, Hörner nach vorne, dann wissen wir, warum er heißt Annullierer, Niedertreter. Und dieses Opfer des Yom Kippurs stellt vor, der Herr Jesus ist offenbart worden, um die Sünde abzuschaffen. Und dann können wir es ergänzen mit Micha 7, du wirst niedertreten alle unsere Ungerechtigkeiten. Das ist gewaltig. Und das ist diese Verheißung hier, ich will hinwegtun die Schuld dieses Landes an einem Tag. Ich habe das kursiv gesetzt, einem Tag, weil es ein Zahlwort ist. Also nicht an einem Tag, sondern an einem Tag. Das war Karfreitag 32 nach Christus. Und dann eine Prophetie für das tausendjährige Reich. An jenem Tag. Dieser Ausdruck an jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag kommt in der Prophetie ständig vor. Man kann ja mal nur Sacharja 12 bis 14 lesen und mal zählen, wie oft das vorkommt. Und da geht es gerade um die Endzeit. An jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Das meint die Epoche der Endzeit als fixer Ausdruck. An jenem Tag, Spruch des Herrn der Heerscharen, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Dieses Opfer des Herrn Jesus an Karfreitag ist die Grundlage, dass Gott Israel einmal so segnen kann, dass die eine Zeit des Friedens, der Gemeinschaft und der Freude, des Wohlstands erleben werden im tausendjährigen Friedensreich. Und das wird besonders gekennzeichnet sein, dass man sich gegenseitig unter den Weinstock und unter den Feigenbaum einlädt. Der Feigenbaum mit seinen großen fingerartigen Blättern ist eigentlich sehr, um Schatten zu geben in der Hitze. Angenehm. Und dann Weinstock. Ja, man muss sich natürlich nicht vorstellen, die sitzen da und im Weinberg, da unter den Trauben, sondern das sind eben Weinstöcke, die man hochwachsen lässt bei der Pergola. Ja, da, wo man im Sommer im Schatten zusammensitzt, Gemeinschaft hat, miteinander isst, das ist hier gemeint. Einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Das Opfer des Messias, des Herrn Jesus, führt dazu, dass wir glückliche Gemeinschaft haben können miteinander. Israel wird das bekommen, weil Gott Jerusalem liebt. Er hat Jerusalem erwählt und wird das zustande bringen. Aber wir als Gläubige der Gemeinde heute, der Zeit der Gnade, wir haben diesen Segen schon jetzt und kennen diese Gemeinschaft nach Psalm 133, Vers 1. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander sitzen. Machen wir eine halbe Stunde Kuchenpause. Wir fahren weiter, und zwar in Kapitel 4. Da haben wir das fünfte Nachtgesicht vor uns. Ich habe das betitelt mit Der Herrscher wird gestärkt. Sehen wir in Kapitel 3, viertes Nachtgesicht, da ging es um den Hohenpriester, den Führer, also im Zusammenhang mit dem Tempeldienst. Und jetzt geht es um Serubabel, der politische Führer Israels, des jüdischen Volkes war damals. Die Juden kamen zurück aus Babylon und diese zwei Männer waren die Führer. Und Kapitel 3 war eine Ermutigung für den Hohenpriester und damit für das ganze Volk. Und Kapitel 4 ist nun eine Ermutigung für den politischen Führer Serubabel. Es gab keine Könige mehr. Das Königtum war vorbei mit der babylonischen Gefangenschaft. Aber als Führer unter dem Volk hatte Gott Serubabel eingesetzt. Ich lese Kapitel 4, Vers 1. Und der Engel, der mit mir redete, kehrte zurück und weckte mich, wie einen Mann, der aus dem Schlaf geweckt wird. Also die 8 Nachtgesichte, die hat Zacharja gesehen in einem Schlaf. Aber es gibt hier 8 Phasen in diesem einen Schlaf. Und hier sehen wir, dass nach einer, kann man sagen, eine Art Tiefschlafphase kommt wieder eine gewisse Aufweckung. Er träumt ja immer noch. Aber der Engel weckt ihn. Das ist quasi, der Tiefschlaf geht hoch und jetzt sieht er wieder etwas im Schlaf. Das fünfte Nachtgesicht. Und er sprach zu mir, was siehst du? Da sprach ich, ich sehe und siehe ein Leuchter, hebräisch Menorah. Der gleiche Ausdruck wie in 2. Mose. Der siebennamige goldene Leuchter wird Menorah genannt. Und siehe, ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölbehälter über ihm und seine 7 Lampen auf ihm. Je 7 Gießröhren zu den Lampen, die auf ihm waren. Und 2 Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölbehälters und einer zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, indem ich sprach, Was bedeuten diese Dinge? Und der Engel, der mit mir redete, hob an und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese Dinge sind? Sehen wir, zuerst mal in Vers 2, da stellt der Engel eine Frage. Und der Prophet muss einfach sagen, was er sieht. Aber dann sehen wir, der Prophet möchte nicht nur eben sagen können, was er da sieht, sondern möchte die geistliche Bedeutung wissen. Und was uns hier auffällt ist, der Engel ist überrascht, dass der Prophet das nicht weiß. Was die tiefe Bedeutung ist der siebenarmigen Menorah, des siebenarmigen Leuchters. Und dann eben kommt dazu, zwei Ölbäume als Quelle von Öl sind da. Und dann gibt es Gießröhren zu den Lampen hin, wo quasi im Traum gesehen, dass das Olivenöl vom Baumgart direkt zu den Öllampen geführt wird. Also der Engel ist überrascht in Vers 5. Weißt du nicht, was diese Dinge sind? Das heißt bedeuten. Und ich sprach, nein, mein Herr. Auch interessant, der Prophet ist sich nicht so gut, um zu sagen, ja. Nein, er gibt zu, ich weiß es nicht. Und er antwortete und sprach zu mir, indem er sprach, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, indem er spricht. Jetzt kommt also die Erklärung zur Bedeutung des siebenarmigen Leuchters. Und zwar an Zerubabel gerichtet. Übrigens, der Name Zerubabel, Zeru, hängt zusammen mit Zera, Samen, und Babel, das ist Babel, Babylonien. Also Same aus Babel. Das war ein typischer Diasporaname. Die Juden wurden in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht und da gab es natürlich wieder Kinder. Und einer, der dort geboren wurde, bekam von seinen Eltern den Namen Zerubabel, also Same aus Babel. Indem er spricht, nicht durch Kriegsgewalt und nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Das weiß man fast gleich viel wie vorher. Das ist die Erklärung für den Leuchter. Nun, ich habe auf dem Skript hier die Bemerkung gemacht auf Seite 2 zu Vers 6. Nicht durch Kraft und nicht durch Macht, oder wie ich es hier übersetzt habe, nicht durch Kriegsgewalt und nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist. Das ist ein Satz im Hebräischen aus 7 Wörtern bestehend. Lo, vechayil, velo, vechoach, ki, im, beruchi. Und normal ausgesprochen, lo, vechayil, velo, vechoach, ki, im, beruchi. 7 Wörter, das erläutert die Bedeutung dieser 7 Lampen. Und zwar ist es ja so, dass in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, das Olivenöl immer wieder ein Bild des Heiligen Geistes ist. Mit dem Olivenöl wurden dann auch die hohen Priester gesalbt, auch die Könige. Und es konnte auch sein, ein Prophet, wie wir das sehen bei Elisa. Also diese 3 Ämter, die hinweisen auf den Messias, wurden durch Olivenöl eingesetzt. König, Priester und Prophet. Denn der Messias sollte einmal alle diese 3 Ämter in sich vereinigen. König, Priester und Prophet. Und darum heißt eben der Messias Messias. Denn das heißt der Gesalbte. Also, das Öl, ein Bild des Heiligen Geistes, und darum wird hier erklärt mit diesen 7 Wörtern, nicht durch Kriegsgewalt, nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist. Gott wird zugunsten von Israel handeln durch den Heiligen Geist. Und dann kommt die Ermutigung in Vers 7. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Ja, also Serubabel und damit das jüdische Volk fühlte sich, wie wir manchmal sagen im Deutschen, wie der Esel am Berg. Ja? Die Probleme sind so groß und hier wird Mut gemacht. Wer bist du, großer Berg? Zur Ebene sollst du werden. Und so wird gesagt, dass Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt und eben die Probleme zu Boden bringt. Und dann wird gesagt, und er wird hinausbringen den Schlussstein unter Jubel rufen. Gnade, Gnade ihm. Das ihm bezieht sich auf den Schlussstein. Ja? Gnade, Gnade ihm, dem Schlussstein. Was bedeutet das? Wir wissen, die Juden kamen zurück aus Babel und da haben sie gleich begonnen, in Esra 3 den Gottesdienst wiederherzustellen. Nach diesen Jahrzehnten ohne Tempel und ohne Opfer in Babylon wuchs die Sehnsucht nach Zion. Wieder zurückzukehren an einen Ort der Anbetung, der ihnen damals durch die Untreue verloren gegangen war. Und das Erste, was sie getan haben in Esra 3, war, sie bauten den Altar wieder auf. Und sofort haben sie begonnen mit den Opfern. Noch bevor das Tempelhaus wieder gebaut worden war. Und dann im nächsten Jahr haben sie den Grund zum Tempelhaus gelegt. Und das gab eine große Freude. Man lese Esra 4. Aber dann sind die Feinde Israels wach geworden. Und die haben sich eingesetzt bis zum König nach Persien, dass es zu einem Baustopp kommt. Offiziell angeordnet. Und dann sagt man sich, jetzt können wir nicht mehr bauen. So groß waren die Probleme. Nur, wir lesen dann in Esra 5, wie das Bauverbot war immer noch gültig. Da stehen die beiden Propheten Haggai und Zacharia auf. Und sie machen dem Volk Mut. Wir bauen weiter. Nicht wahr? Wir müssen der Obrigkeit Gehorsam leisten. Das zeigt uns das Alte Testament und auch das Neue Testament, Römer 13. Aber die Obrigkeit darf nicht über unser Gewissen und über unseren Gehorsam gegenüber Gottes Wort verfügen. Und darum dieses Verbot, den Tempel Gottes nicht zu bauen, das war nicht gültig. Also, man muss so mit Petrus sagen, Apostelgeschichte 4 und Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so haben diese beiden Propheten Mut gemacht und die sind selber ans Werk gegangen und man hat den Tempel wieder begonnen zu bauen. Und dann im Nachhinein, es gab Rücksprache mit dem persischen Herrscher, und dann kam die offizielle Erlaubnis. Ja, ihr dürft bauen. Und es kam ja schließlich wirklich zur Tempelvollendung. 5 Jahre nachdem Zacharia da diese Nachtgesichter bekommen hatte, 5 Jahre später wurde der Tempel tatsächlich fertig gebaut, fertiggestellt und eingeweiht. Ich schlage auf Esra 6. Esra 6, Vers 14. Und die Ältesten der Juden bauten, und es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais, des Propheten, und Zacharias, des Sohnes Iddos. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl Kores und Darius und Artasastas des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde beendet bis zum 3. Tag des Monats Adar. Das ist das 6. Jahr der Regierung des Königs Darius. Nicht wahr? In Zacharia 1 haben wir gesehen, dass diese 8 Nachtgesichter datiert werden auf das 2. Jahr von Darius. Und da wird Mut gemacht, der Berg vor Serubabel wird zur Ebene gemacht werden, Gott wirkt durch seinen Geist Und da kann er eben auch die Herzen der Könige lenken wie Wasserbäche, sagt uns Sprüche 20, Vers 1. Und so hat der Heilige Geist gewirkt und es möglich gemacht, dass der Tempel vollendet wurde. Und der letzte Stein am Tempelhaus, das war der Schlussstein. Der ist hier erwähnt in Vers 7. Das ist also nicht der Fundamentstein, ja? Der war ja da, das war der Felsen vor Jehoshua. Das ist der Fundamentfelsen. Übrigens, der Tempel wurde gebaut nach der natürlichen Position des Felsens auf dem Tempelplatz. Zum Beispiel die Ostmauer heute auf dem Tempelplatz mit dem goldenen Tor, dieser Mauerverlauf ist parallel zur natürlichen Kante des Felsens im Felsendom auf der Westseite. Ja? Das zeigt uns, dass also dieser Grundfelsen war zugleich auch der Eckstein, nachdem eben der Tempel ausgerichtet und gebaut wurde. Aber jetzt eben der Schlussstein, das ist der letzte Stein, der oben eingefügt wird und dann ist das Tempelhaus fertig. Und das sollte geschehen unter Jubelrufen, Gnade, Gnade ihm. Also ist alles Gottes Geschenk, nicht Leistung des Volkes Gottes, darum Gnade, Gnade. Nun hat das natürlich eine wunderbare Anwendung auf die Gemeinde. Heute ist ja der geistliche Tempel die Gemeinde. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, sagt Paulus zur Gemeinde in Korinth. Und in Epheser 2 wird uns gezeigt, dass alle Gläubigen in der heutigen Zeit zusammen bilden den Tempel Gottes. Ich lese Epheser 2 und zwar Vers 19, also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Hier wird klar, der Tempel Gottes wächst. Das heißt, der Tempel Gottes wird aufgebaut und zwar jedes Mal, wenn sich ein Mensch bekehrt, wird er gewissermaßen als lebendiger Stein in dieses Gebäude eingefügt. 1. Petrus 2 sagt, jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein am Haus Gottes. Und darum wächst der Tempel. Ich muss noch erklären, während in 1. Korinther 3, Vers 16 die örtliche Gemeinde Korinth gesehen wird als Ausdruck des Tempels, in Epheser geht es um die Gläubigen weltweit. Der Epheserbrief betont nicht die örtliche Gemeinde, sondern er betont die Gemeinde weltweit. Und nicht nur zu einer bestimmten Zeit, sehen wir, sonst wäre der Tempel da fertig. Denn wenn alle Gläubigen, die damals zur Zeit, als Paulus den Epheserbrief geschrieben hatte, den Tempel Gottes bilden, ja, dann wäre das Haus fertig. Aber er sagt, es wächst. Das heißt, durch die Gemeindezeit hindurch wächst der Tempel ständig weiter. Im Epheserbrief wird die Gemeinde gesehen, bestehend aus allen Gläubigen, die zu einem Zeitpunkt auf der Erde leben, nicht nur an einem Ort, nicht nur in Ephesus oder in Korinth, sondern überall. Aber die Gemeinde wird im Epheserbrief auch gesehen von Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde. Und so wächst also dieser Tempel. Und hier steht, er ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Was ist der Eckstein? Schlussstein ist klar, aber Eckstein. Der Fundament ist auch klar, ja? Aber Eckstein. Der Eckstein in der Architektur der Antike war der erste Stein, den man auf das Felsfundament aufgelegt hatte. Ich sage Felsfundament, weil nur die dummen Leute, die haben auf Sand gebaut. So steht es in Matthäus 7, dass der Törichte baut sein Haus auf den Sand und dann, wenn Schwierigkeiten kommen, fällt es. Aber der Kluge baut sein Haus auf den Felsen. Der erste Stein, der auf dem Felsen aufgesetzt war, hat durch seine Position zwei Mauerlinien festgelegt. Also normalerweise war der Fundamentfelsen nicht das gleiche wie der Eckstein. Der Eckstein war der erste Stein auf dem Fundamentfelsen. Aber beim Tempel in Jerusalem war es ausnahmsweise anders. Dort hatte dieser Fels, heute im Felsendom, die Funktion von Fundament und Eckstein. Man kann heute noch sehen, auf der Südseite des Felsens, auf dem Tempelplatz, da gibt es eine Spur, genau 3,15 Meter breit, wo der Fels künstlich abgeflacht worden ist. Das ist bekannt von anderen Ausgrabungen. Da, wo die Bausteine aufgesetzt werden sollte, hat man den natürlichen Felsen bearbeitet und die Steine aufgesetzt. Also dieser Fels, oder wird auch genannt der Fundamentstein in der rabbinischen Literatur, Even Shetiyah, das heißt Stein des Fundaments, der war eben das Fundament, wo man die Südmauer aufgebaut hat. War Fundament. Aber komisch, im Westen, im Norden findet man keine solche Spur, wo der Felsen so bearbeitet war. Jetzt ist es aber so, im Westen und im Norden hat der Fels eine natürliche, ganz scharfe Kante. Natürlicherweise. Jetzt, wenn man sich sagt, dort entlang der natürlichen Kante im Westen und im Norden war die Mauer, dann gibt es eine interessante Entdeckung. Und das hat Lehn Rittmeier in den 1990er Jahren entdeckt. Er ist Architekt und Archäologe. Selten, ja? Entweder ist man Archäologe oder Architekt, aber beides, ja, das kann schon mal geben. Und darum, als Archäologe hat er den Felsen genau untersucht. Als Architekt hat er im Flugzeug sich mal dann überlegt, ein Bild genommen. Jetzt mache ich mal die Südmauer dahin, wo die Steine aufgelegt waren. Und dann entlang des Felsens und da entlang des Felsens. Wow! Das gibt einen Abstand der Mauer, Südmauer zur Nordmauer, von genau 20 Königsellen. Königselle ist 52,5 Zentimeter. Aber das ist ja genau die Größe, wie das in der Bibel steht, in 1. Könige, schon vom Salomo-Tempel. Das Allerheiligste war ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Und dann hat er festgestellt, oh, und diese Vertiefung, die genau die Länge der Bundeslade hat, nämlich 131 Zentimeter, das entspricht den 2,5 Ellen der Länge der Bundeslade. Also diese Vertiefung auf dem Felsen, die hat Salomo gemacht nach 1. Könige 8, um dort die Bundeslade hinzusetzen, das fällt genau in die Mitte. Also wenn man die Diagonale zieht durch dieses 20-Ellen-Quadrat, kommt man raus. Ja, ich meine, das ist halt, wenn man keinen PowerPoint hat. Sonst könnte ich das einfach so zeigen, da, so. Jetzt muss man sich vorstellen. Aber regt ja auch mal die Fantasie an. Also ein Quadrat, 20 mal 20 L, die Diagonale, das ist genau im Zentrum, diese Vertiefung für die Bundeslade. Ja, jetzt ist klar, ausnahmsweise dieser Fels, dieser riesige Stein, war das Fundament des Tempels, denn die Südmauer war draufgebaut. Aber gleichzeitig war das der Eckstein, denn im Westen und im Norden hat man die Mauern gebaut entlang der natürlichen Kante. Und darum die Ostmauer mit dem goldenen Tor, die ihre Linie seit Salomo nie geändert hat, die ist parallel zur Westkante des Felsens. Oh, und dann, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dann ging mir ein Licht auf. Jesaja 28, das ist echt der Hammer gewesen. Ich mag mich noch erinnern, als mir das so, jetzt versteht man das. Das ist eine Prophetie auf den Messias hin. Auch die alten Rabbiner haben Jesaja 28, Vers 16 auf den Messias bezogen. Und dort steht, darum so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion. Zion ist in der Bibel der Name für den Tempelberg. Also nicht verwechseln mit dem Nachbarhügel heute, der auch Zion heißt. Zion in der Bibel ist der Tempelberg. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion. Einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein. Festester Gründung. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Ein Stein auf dem Berg Zion. Und er ist ein Eckstein, aber gleichzeitig ein Fundament. Denn er wird genannt ein Grund, gegründetster Gründung, also ein Grundfelsen. Das ist genau die Situation in Jerusalem. Ausnahmsweise ist der Fels eben sowohl Fundament des Tempels als auch Eckstein. Und jetzt ist klar in Epheser 2, das Bild hier, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Das erklärt die Bedeutung dieses Felsens, der im Allerheiligsten war. Das ist der Eckstein, der weist hin auf Jesus Christus. Aber der Herr Jesus ist auch gleichzeitig der Grundfelsen. Und es ist klar in Matthäus 16, wenn der Herr Jesus zu Petrus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nachdem er zu Petrus gesagt hat, du bist Petrus, griechisch Petros, und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Der Jesus sagt nicht, du bist Petros, ein Stein, und auf diesen Petros werde ich meine Gemeinde bauen, sondern sagt, du bist Petros, ein Stein, und auf diese Petra, diesen Felsen, werde ich meine Gemeinde bauen. Wer ist denn gemeint mit dem Felsen? Petrus ist einfach ein Baustein. Wer ist mit dem Felsen gemeint? Ganz einfach. Im Psalm 18 heißt es, wer ist ein Fels als nur unser Gott? Der Begriff Fels darf nie verwendet werden für irgendeinen Menschen. Das meint Gott. Und Petrus hat ja gerade vorher gesagt in Matthäus 16, du bist Christus, der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus sagt, du bist Petros, ein Stein. Und auf diese Petra, das ist er selber, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, werde ich meine Gemeinde bauen. Und übrigens in 1. Petrus 2, Vers 8, dieser Fels des Ärgernisses, wenn Petrus erwähnt, heißt auf Griechisch Petra. Also Petra, Fels, wird in 1. Petrus 2, Vers 8 von Petrus selbst verwendet für den Herrn Jesus. Er nennt sich im ersten Wort des ersten Petrusbriefes Petros, ein Stein. Ich bin ein Baustein an diesem Bau, aber der Fels ist Christus. Also, der Herr Jesus sagt, du bist Petros, ein Stein, und auf diese Petra, das ist er selber, werde ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt verstehen wir, Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also der Herr Jesus ist dieser Fundamentfelsen. Und jetzt wird noch was klar. Am Yom Kippur wurde dieser Fels besprengt, 7-mal mit dem Blut des Opfers. So wurde der Fels zum blutbesprengten Felsen. Und jetzt versteht man auch, warum Gott genannt wird in Psalm 89, der Gott meines Heils, der Fels meines Heils. Ja, das ist der blutbesprengte Fels, auf dem wir vor Gott stehen können und bestehen können. So wie der Hohepriester auf dem Felsen stand, blutbesprengt. Also wunderbare Bilder. Der Herr Jesus ist der Eckstein, er ist das Fundament der Gemeinde und nicht Petrus. Also da hätte man einen Sensationsartikel in der Zeitung schreiben können, als das archäologisch bekannt wurde, wie das in Jerusalem war. Eben der Grundfels ist zugleich der Eckstein. Könnte man schreiben, Vatikan stürzt definitiv. Ja? Wird gezeigt, das ist eine so falsche Lehre. Da wird behauptet, und das, ich habe es gesehen, im Vatikan, da oben, Dom, wird das bezogen auf Petrus. Als wäre er der Fels. Ja, Petrus war ein Mensch, der sich geirrt hatte, der auch gefehlt hatte und seinen Herrn verleugnet hatte. Und der Herr musste ihm auch einmal sagen, geh hinter mich, Satan. Du sinnest nicht auf das, was Gottes ist. Ja, wenn die Gemeinde gegründet wäre auf einen fehlbaren Menschen, dann wehe uns. Aber die Gemeinde Gottes ist gegründet auf den Herrn Jesus und darum konnte der Herr Jesus auch sagen, und des Hades Pforten werden sie die Gemeinde nicht überwältigen. Und so ist die Gemeinde erhalten geblieben durch all diese Stürme und Verfolgungen hindurch, 2000 Jahre bis zum heutigen Tag. Der Herr hat die Gemeinde erhalten, weil sie gebaut war auf dem Felsen Christus. Ja, und jetzt? Hier heißt es doch, Vers 20, Epheser 2, Vers 20. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ja, aber das sind doch die Apostel und Propheten die Grundlage. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wie geht das? Mal nachschauen, wie das war beim Tempel. Ich habe gesagt, das Allerheiligste war gebaut auf dem Felsen, heute im Felsendom. Das 20 Ellen Quadrat des Allerheiligsten kann man ganz genau einzeichnen. Wir wissen also ganz genau, wo der Scheidevorhang durchgegangen ist. Ja? Also wenn wir nochmals reingehen könnten, es war möglich bis zum Jahr 2000. Und es gibt eventuell eine Möglichkeit mit Geld, dass man immer noch reinkäme. Ein Bekannter von mir hat es vor nicht langer Zeit geschafft. Aber können wir genau zeigen, wo der Scheidevorhang durchgegangen ist. Und nun, gegen Osten geht der Fels natürlicherweise runter wie eine Rampe. Und dann geht der Felsboden wieder gerade weiter. Der Unterschied von dem Felsen zu dem Niveau unterhalb ist 3,15 Meter. Fantastisch. Eine Route ist das, 6 Königsellen. Und der Hesekiel-Tempel wird beschrieben, der zukünftige Tempel, dass dass es beim Tempel eine Steinauffüllung gibt von einer Route höher. Ja, das verstehen wir ganz gut, weil schon im zweiten Tempel zur Zeit des Herrn Jesus hat man diesen Höhenunterschied ausgeglichen, indem man große Bausteine auf das Felsfundament im Heiligen aufgelegt hat, um die Höhe dann anzugleichen an das Niveau des Allerheiligsten. So, diese Bausteine auf dem Grundfelsen, diese Auffüllung, ist ein Bild der Apostel und Propheten. Und die werden hier genannt, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Also, der Fels, überhaupt vom Berg Zion, und das ist ein Stück mit diesem großen Felsen im Felsendom, das symbolisiert den Herrn Jesus. Er das Fundament, der Fels, der Eckstein. Und diese Steine auf dem Fundament, unten, das sind die Apostel und Propheten. Und die mussten den Grund legen für die Gemeinde. Die Apostel und Propheten haben uns das Neue Testament gegeben. Als Vollendung der Bibel zusammen mit dem Alten Testament. Und die Apostel haben keine Nachfolger gehabt. Nicht wahr? Die haben keinen Nachfolger eingesetzt. Wir sind gestorben, wir haben keine Apostel mehr. Aber wir haben ihr Wort. Und darum sagt der Judasbrief, dass wir für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. Wir müssen für das kämpfen, was wir schon haben. Aber Apostel und Propheten, die bilden diese Steinlage ganz unten. Und jetzt, welcher Architekt würde nochmals eine solche Steinlage oben am Dach machen? Das geht natürlich nicht. Eine solche Grundlage, so eine Auffüllung, das macht man unten. Aber die, die heute kommen und sagen, jetzt ist Endzeit. Gott stellt das Amt der Propheten und der Apostel wieder her. Wir haben wieder neue Apostel. Das sind neue Apostolen. Ja, nicht nur die. In der charismatischen Bewegung weltweit wird gesprochen, jetzt haben wir wieder Apostel. Und das prophetische Amt haben wir heute wieder. Wir haben wieder Propheten, wie früher. Ja gut, die wollen da oben den Grund nochmals legen. Aber der Judasbrief sagt, wir sollen kämpfen für den ein für allemal überlieferten Glauben, den heiligen überlieferten Glauben. Die Apostel und Propheten des Neuen Testaments, nicht wahr? Paulus war ein Apostel, aber Lukas war kein Apostel. Aber ein neutestamentlicher Prophet, der inspiriert war, um zu schreiben, so wie auch Markus und Jakobus und Judas, die zwei Briefe geschrieben haben, je einer. Die sind da unten. Und so kann man erklären, wenn die Leute kommen mit neuen Propheten und neuen Aposteln, brauchen wir nicht. Wir haben schon alles. So wie die Hausierer, die mit Dingen kommen, die man nicht braucht. Wir haben alles. Dann kann man die Türe wieder schließen. Wir haben alles. Ja, wir haben alles. Und das hilft uns so zu verstehen, nein, es gibt keine neuen Apostel, keine neuen Propheten. Das ist unten bereits gelegt. Und was wir aber noch erwarten ist, der letzte Stein, der ist noch nicht eingefügt. Und wir können wirklich jedes Mal denken, wenn wir jemanden zum Herrn führen, das heißt ja so schön in Johannes 1 von Andreas in Bezug auf Petrus, er führte ihn zu Jesus. Wir können Menschen zu Jesus führen und immer denken, vielleicht ist das der letzte Stein. Und in Römer 11, Vers 25 spricht der Apostel Paulus über, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Die Vollzahl der Nationen bedeutet, Gott hat eine ganz bestimmte Zahl festgelegt, die durch ihre Bekehrung zur Gemeinde gehören werden. Solche, die sich nach der Entrückung bekehren, aus Israel zum Beispiel, die werden dann nicht mehr zur Gemeinde gehören. Die werden wieder als Israeliten das Zeugnis als Israel aufnehmen. Eben Israel wird gerettet werden. Aber der Letzte, der nach Gottes Ratschluss zur Gemeinde gehören wird, das ist der Schlussstein. Und das wird etwas sein. Wenn der Letzte eingefügt wird, wir wissen ja nicht, wer das ist. Und wissen auch nicht, welche Zahl sich Gott festgelegt hat. Aber es wird klar gesagt, die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann wird die Entrückung geschehen. Wenn der Schlussstein eingesetzt wird. Und unter diesem Vorzeichen nochmals Vers 7. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird hinausbringen den Schlussstein unter Jubel rufen. Gnade, Gnade ihm. Dann werden wir gehen. Also es ist eine Übertragung, ja, von dieser Stelle. Das spricht nicht von der Entrückung, das spricht vom Tempel damals. Aber ich übertrage das Bild auf die Gemeinde. Der letzte Gläubige, der Schlussstein. Und dann steht weiter in Vers 8, und das Wort des Herrn geschah zu mir, indem er sprach. Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet. Ja, in Esra 3 kann man nachlesen, wie das geschehen ist. Die haben begonnen mit dem Tempel. Und seine Hände werden es vollenden. So ist es geschehen dann in Esra 6. Und du wirst erkennen, dass der Herr, der Heerscharen, mich gesandt hat zu euch. Und jetzt so schön, Vers 10. Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Was ist der Tag kleiner Dinge? Das ist der Tag, die Zeitepoche, wo man sich sagt, wir sind so schwach. Wir haben nicht mehr dieses Potenzial, wie damals die Gläubigen in der ersten Zeit der Apostelgeschichte. Das Zeugnis war so klar und so kraftvoll und so überzeugend. Die ganze Menge der Gläubigen waren beieinander und sie waren ein Herz und eine Seele. Und wir sehen diese ganze Zerspaltung der Gläubigen und dieses Durcheinander, dieses Chaos. Und dort heißt es, Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ja, es ist der Tag kleiner Dinge. Und jetzt wird hier gewarnt, dass man den Tag kleiner Dinge nicht verachtet. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, wir leben heute am Tag kleiner Dinge. Und darum können wir auch nicht mehr erwarten, dass der Herr Großes wirkt. Das ist falsch. Das wäre den Tag kleiner Dinge verachten. Natürlich gilt, wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Wir sind schwach. Und es ist der Tag kleiner Dinge, aber der Herr kann Großes wirken. Und darum geht es weiter. Und es freuen sich und sehen den Zinnstein in der Hand Zerubabels. Diese sieben. Sehr geheimnisvoll, nicht wahr? Was ist der Zinnstein? In der Fußnote habe ich erklärt, der Zinnstein wurde benutzt in der Funktion eines Senkbleis. Die Mauern müssen ganz gerade gebaut werden. Und Zerubabel hat da mitgewirkt und das Lot des Senkbleis wurde angewendet. Und so ist es wichtig, dass wir die Gemeinde bauen. Nicht einfach so ein bisschen fantasievoll, da ein bisschen Stein drauf und so. Ja, nein, genau nach dem Wort Gottes. Ja, aber hier heißt es freuen sich und sehen den Zinnstein in der Hand Zerubabels. Diese sieben, wer sind diese sieben? Wir kennen doch die sieben Augen Gottes. Schon aus dem Kapitel vorher. Die gerichtet sind auf den Grundfelsen. Gottes Augen sind geöffnet über dem Tempelplatz. Das ist Gottes Anliegen. Und so ist es auch, Gott schaut auf den Gemeindebau. Und die Augen Gottes sehen, wenn wir nach der Bibel so genau bauen. Nicht einfach so nach Fantasie, nach modernen Büchern, wie man das macht, nach modernem Management. Nein, das ist nicht Bauen nach dem Senkblei, sondern Bauen nach den Plänen des Wortes Gottes. Und Gottes Augen schauen darauf und Gott freut sich, wenn der Tempel so nach Gottes Gedanken gebaut wird. Und die nächste Verszeile, die Augen des Herrn, sie durchlaufen die ganze Erde. Das ist wie in der Musik. Ja, ein Leitmotiv. Das Leitmotiv ist ein musikalisches Motiv, das immer wieder vorkommt in einem Werk und erinnert uns an eine frühere Stelle. Ja? Und wenn wir das hier lesen, die Augen des Herrn, sie durchlaufen die ganze Erde. Ja, das haben wir doch schon mal gelesen, oder? Habe ich das auf dem Blatt hier angegeben? Ja, 2. Chroniker 16, Vers 9. Schlagen wir auf. Das beschreibt eine frühere Zeit. 2. Chroniker 16, Vers 9. Vers 8 sagt am Schluss, aber weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde. Das ist der gleiche Ausdruck. Um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ja, hier in Sacharja steht nur, die Augen des Herrn, sie durchlaufen die ganze Erde. Das ist das Leitmotiv, um zurückzudenken an dieses prophetische Wort, 2. Chroniker 16, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf den Herrn, auf sein Wort ausgerichtet sind. Und dann kommt Vers 11, und ich hob an und sprach zu ihm, was bedeuten diese zwei Ölbäume zur Rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Der Prophet stellt wieder Fragen. Merken wir, wie oft der Prophet Fragen stellt. Der Engel hat begonnen, ihm Fragen zu stellen. Und dann sagt er, ich weiß es nicht. Kommt die Antwort. Nachher beginnt der Prophet selber, Fragen zu stellen. Nicht wahr? Und jetzt auch hier wieder, er stellt Fragen. Ein ganz gescheiter Mann. Ein Amerikaner, großer Politiker, wurde mal gefragt, warum er ein so großes Allgemeinwissen habe. Und dann hat er gesagt, ich habe mich nicht geschämt zu fragen. Das ist der Schlüssel. Wer Fragen stellt, der bekommt eben auch Antworten. Und das geht nur so. Fragen stellen. Auch beim Lesen des Wortes Gottes müssen wir immer Fragen stellen. Nicht wahr? Das Wort Gottes wird ja auch verglichen mit dem Manna. 2. Mose 16, das Brot vom Himmel, das uns am Morgen ernährt. Und was haben die Israeliten gesagt, als sie zum ersten Mal das Manna sahen? Die kamen aus den Zelten und sagten, Manhu, was ist das? Und darum hat man das dann genannt Man, beziehungsweise Manna. Das heißt einfach was. Und so ist es, beim Bibellesen müssen wir ständig Fragen stellen. Dann bekommen wir Antworten. Und diese neuen Antworten, die wecken wieder neue Fragen. Und so wächst das Verständnis in Gottes Wort. Also, er sagt, was bedeuten diese zwei Ölbäume zu Rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Und ich hob zum zweiten Mal an und sprach zu ihm, was bedeuten die zwei Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den goldenen Röhren sind, die das Gold von sich aus ergießen? Was ist mit dem Gold gemeint? Also das sind diese Ölbäume, dann diese goldenen Röhren zu den Lampen der Menorah und dann heißt es, sie ergießen Gold. Ja, man muss eben wieder mal das Olivenöl so richtig anschauen beim Ausgießen. Dieses Gelbliche im Olivenöl, das wird hier als Gold bezeichnet. Ja, das ist das Gold, das da ergossen wird vom Ölbaum her. Und er sprach zu mir, indem er sprach, weißt du nicht, was diese bedeuten? Der Engel ist wieder erstaunt, dass der Prophet das nicht weiß. Er weiß nicht, was die Menorah bedeutet, er weiß nicht, was die Ölbäume bedeuten. Und ich sprach, nein, mein Herr, keine Komplexe. Er weiß es nicht. Und er sprach, diese bedeuten die zwei Söhne des Öls, die stehen vor dem Herrn der ganzen Erde. Ja, und glücklicherweise haben wir das ganze Wort Gottes. Offenbarung 11. Die Söhne des Öls, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Offenbarung 11, Vers 3. Gott sagt, und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben. Und sie werden weissagen 1260 Tage, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume. Und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss er also getötet werden. Diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und so weiter. Diese zwei Ölbäume bedeuten diese zwei Zeugen, die Gott erwecken wird in der Endzeit und die werden in Jerusalem dieses mächtige Zeugnis ablegen in den ersten 3,5 Jahren der letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und die werden auftreten mit gewaltigen Zeichen. Die können den Himmel verschließen, es regnet nicht mehr, 3,5 Jahre. Und die können Wasser in Blut verwandeln. Manche haben gesagt, das ist Mose und Elia, die wiederkommen werden. Nein. Beide können Wasser in Blut verwandeln. Dann sind also beide Mose. Wie geht das? Also Mose war nur einer, ja? Und beide verschließen den Himmel. Elia hat den Himmel verschlossen. Und sind beide Elia und beide Mose. Nein, so geht das nicht. Aber beide haben Kennzeichen von Mose, dem Geber des Gesetzes, und von Elia, dem Propheten. Ich weiß, das Alte Testament wird immer wieder genannt, in Lukas 16, das Gesetz und die Propheten. So werden diese zwei Zeugen in Jerusalem in der letzten Zeit, wenn Gott Israel führen wird, hin zu diesem kommenden Segen, die werden Zeugnis ablegen, und zwar für das Gesetz und die Propheten. Und da wird klar gesagt, sie sind diese zwei, sie bedeuten diese zwei Ölbäume. Und so ist auch diese Prophetie gegeben, um zu zeigen, Gott wird Israel führen bis zum Schluss, um schließlich Israel zu segnen. Und alle Schwierigkeiten vor Israel wird er schließlich beseitigen. Eine wunderbare Verheißung für Jerusalem, für Israel in der Zukunft. Und jetzt zum Schluss noch, wir haben bereits etwas gesehen von der Bedeutung des Leuchters. Diese sieben Wörter. Nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Aber es ist so, dass in Jesaja 11 wird der Herr Jesus beschrieben als Messias, auf dem der Geist Gottes ruht. Und zwar wird der Heilige Geist dort beschrieben mit sieben Namen. Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das ist der allgemeine Name des Heiligen Geistes. Und dann immer zwei Namen verbunden mit und. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Nun, das Öl im siebennamigen Leuchter symbolisiert ja den Heiligen Geist, meinen Geist. Und hier haben wir sieben Namen des Heiligen Geistes, aber so, der mittlere Leuchter entspricht hier, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und dann kommen ja aus dem siebennamigen Mittelleuchter, aus dem Leuchter, siebennamigen Leuchters in der Mitte, kommen immer zwei Arme miteinander heraus. Das entspricht sprachlich hier der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Also so weist der siebennamige Leuchter hin auf den Messias, der Israel Kraft und Licht gibt für die Zukunft. Eine lichte Zukunft geben wird durch alle Nöte und Schwierigkeiten hindurch. Und dann möchte ich noch hinweisen zum Schluss auf Apostelgeschichte 26, wo Paulus vor Agrippa stand, um sich zeugnishaft zu verantworten. Und ihm wurde vorgeworfen, er würde Abfall von der Bibel, von der Tora lehren. Und da sagt er in Apostelgeschichte 26, Vers 22, da mir nun der Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tage bezeugend sowohl kleinen als großen, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus, der Gesalbte, der Messias, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Paulus sagt, das habe Mose gesagt. Wo sagt Mose, der Christus werde leiden, als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen? Man kann die fünf Bücher Mose durchlesen bis zum Schluss, findet nichts, und dann auf Hebräisch nochmal rückwärts. Man findet nichts, außer man bleibt stehen in 2. Mose 25, bei der Beschreibung des siebenarmigen Leuchters. Der Leuchter durfte nicht gegossen werden, sondern musste in Schmiedearbeit durch Hammerschläge von Bezalel getrieben werden. Jeder Hammerschlag bedeutete der Messias siebenfaches Öl, auf dem Leuchter. Der Messias, der Gesalbte, wird leiden. Und dann war vorgeschrieben, 22 Mandelblüten, Knauf und Blume, mussten angebracht werden auf den Armen. Der Mandelbaum mit seinen weißen Blüten kündigt als erster Ende Januar, Anfang Februar, das neue Leben des Frühlings an. Und so spricht der Mandelbaum von der Auferstehung, aber eben von dem, der als erster auferstehen sollte. Da haben wir es. Dass der Christus leiden sollte, Hammerschläge, dass er als erster, Mandelbaum blüht als erster, durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Siebenfaches Licht. Und überhaupt, Olivenöl ist das Pflanzenöl, das das hellste Licht produziert. Also ich sage Pflanzenöl, ja. Und Gott hat genau das Olivenöl eben gewählt für die Menorah, für den siebenarmigen Leuchter. Und was so schön ist, Paulus sagt nicht, König Agrippa, wenn man so ein bisschen eine Vorliebe hat für Typologie, also so Bilder deuten im Alten Testament, dann könnte man, also ich möchte natürlich nicht zu weit gehen, ja, aber man könnte unter Umständen eventuell, also ich mache das wenigstens für mich persönlich, könnte man da einen Hinweis auf Christus finden und nichts davon. Er sagt, Mose hat gesagt, dass der Christus leiden sollte, als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen. Also er macht klar, das war Gottes Absicht, diese Bildersprache in die Tempelgeräte des Alten Testaments hineinzulegen. Und wir sind die Narren, wenn wir uns dem verschließen und mit dem Licht des Neuen Testaments diese Schätze nicht heben. Und so wird das natürlich umso größer, eben dieses wunderbare Bild von dem goldenen Leuchter, den Zacharja sehen kann. Mit so viel praktischer Ermutigung, um voranzugehen. Der Herr wirkt durch seinen Geist. Er kann die Herzen lenken wie Wasserbäche. Er kann Berge vor uns zur Ebene erniedrigen. Und er hilft uns, den Bau seiner Gemeinde weiterzuführen. Und wir warten auf den wunderbaren Moment, wo der letzte Stein mit Gnade ihm eingefügt wird. Wir wollen hier schließen für heute.